Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Zurück bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Frage, Tino Meyer. Ich weiß erst wirklich, was Sommer bedeutet, seitdem ich grillen kann. Wer hat's gesagt?
Boah. Nachdem ich die letzten Wochen so viele Fragen richtig beantworten konnte, auch die schlimmsten und schwersten, habe ich jetzt keine Antwort. Warst du es auf unserem Wochenendtrip?
Nein. Die Person, die es gesagt hat, ist um einiges reicher und berühmter.
Hat
vor kurzem geheiratet.
Das hilft mir sehr.
Das hast du wieder nicht mitbekommen. Das ist im Grunde genommen die Hochzeit des Jahres gewesen.
Ah, dann hat es Taylor Swift gesagt.
Sehr gut.
Siehst du, über den einen oder anderen Tipp, da komme ich drauf. Und damit auch von mir herzlich willkommen in der Runde.
Kino, wie geht's dir? Weltmeisterschaft gut überstanden?
Ja, und du wirst es nicht glauben, das erste Spiel, was ich in voller Länge gesehen habe, vom Anstoß bis zum Abpfiff, inklusive der Verlängerung, war das Finale.
Ja, dann lügst du ja. Also du hast uns doch hier wirklich weiß gemacht, dass du das Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste gesehen hast und in Limoncello nach dem
Anstoß. Da kam ich aber erst zur Halbzeit. Hatte ich das nie hinzugefügt? Oder Mitte der ersten Halbzeit. Aber auf keinen Fall vom Anpfiff bis zum Ende. Ich habe dann in der zweiten Halbzeit 2 Limoncelli getrunken. Okay. Das ist die Wahrheit.
Hast du mitbekommen? Gianni Infantino hat ja gesagt, die FIFA sei der offizielle Glücksversorger der Menschheit. Also wenn dieses Endspiel die Definition von Glück ist, dann haben wir unterschiedliche Ansichten über das Glück auf dieser Erde.
Ja, ich glaube, dann sind wir in Dresden nicht allein damit. Du hattest ja neulich schon mal festgestellt, dass die Menschen anderswo glücklicher sind als in Dresden. Aber wenn die FIFA dafür verantwortlich ist, bin ich mir sicher, dass es nicht nur uns Dresdnern jetzt nicht ganz so glücklich um uns bestellt ist. Weil diese WM, boah, die hinterlässt mehr Fragezeichen als glückliche Gesichter, behaupte ich. Außer in Spanien vielleicht.
Ne, ich bin ganz ehrlich froh, dass es nach 104
Spielen. Ja, du bist auch glücklich, genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber es hat andere Beweggründe, ja.
Ja, 104 Spiele war schon ein ordentlicher Batzen und es werden beim nächsten Mal ja noch mehr werden. Ich war am Sonntag natürlich auch bis zum Schluss, bis zur 123., 24. Minute für Argentinien. Daran hat sich nichts geändert. Mich hat er immer gefragt, naja, jetzt bei der Spielweise und bei der ganzen Sache mit den Argentiniern, bist du da wenigstens dann für Spanien gewesen? Natürlich nicht, aber der war auch Bayern-Fan. Also da ändert man dann vielleicht seine Meinung. Aber ich sag natürlich, Spanien ist mit Recht der verdiente Champion. Ich bin kein Freund von Tiki-Taka, aber die Argentinier haben sich auf und neben dem Platz natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, nicht finalwürdig verhalten. Also da ist einem schon vieles abgegangen, was mit Fußball auch wenig zu tun hatte. Man kann ja dann wenigstens, wenn die Siegerehrung ist, sich als würdiger Verlierer zeigen und auch beweisen. Und das gehört eben auch dazu. Man kann nicht nur im Falle des Triumphes stark sein, sondern man muss es auch in der Niederlage sein.
Dem ist so, Jens. Da hast du vollkommen recht. Ne? Da waren schon ein paar Szenen dabei, die waren jetzt nicht so fein. Und natürlich, rein sportlich betrachtet, hast du auch recht. Ich habe die Statistik kurz vor Schluss, waren glaube ich 20-0 Torschüsse. Naja, das ist schon eine eindeutige Sprache. Wenngleich am Ende nur, und das sagte der Trainer der Engländer, was der Thomas Tuchel war und wahrscheinlich auch bleibt und ist, am Ende glänzt nur das Ergebnis, hat er gesagt. Mhm. Aber jetzt glänzt es für die Richtigen. Da bin ich schon deiner Meinung.
Brauchst du eine Halbzeitshow? Also
ich gebe ja zu, ich war ein bisschen gespannt drauf und danach war ich noch frustrierter und wirklich ein bisschen wütend, weil ich so dachte, was wird denn jetzt, und jetzt sage ich es bewusst mal so, aus unserem Fußball gemacht? Aber wer braucht denn das?
Also, na, Ronaldinho und Ronaldo hast du schon lange nicht mehr gesehen neben Madonna, oder?
Das stimmt, ja.
Also mein Highlight waren die Muppet Show, Seven Nation Army. Das fand ich noch ganz ansatzweise. Aber du kannst das Ganze doch, diesen ganzen Zinnober in 10 Minuten machen. Und klar, ich will auch nicht der Mann sein, der sagt, naja, konservativ und nichts Neues. Von mir aus, alles sollen sie machen und sollen nochmal was Neues machen. Gerne. Aber das ist mir ein bisschen zu viel Show. Und da bin ich dann doch eher Purist.
Ich meine, die Masche ist ja durchschaubar, ne? Das ist ja praktisch ein Abkupfern des wahrscheinlich wirklich größten Einzelsportereignisses der Welt, Super Bowl-Finale, NFL, American Football. Klar, kann man jetzt sagen, das passt natürlich nach Amerika, in die USA, aber es ist halt eine Fußball-WM und warum muss der Fußball so eine Sachen abkupfern? Und da bin ich voll bei dir, aber nie, weil ich Purist bin. Ich könnte jetzt Sportwissenschaftler sein und sagen, die Verletzungsgefahr steigt und all sowas. Ich meine, das stimmt ja auch alles. Und diskutieren wir natürlich nie, wenn es dann 20 Minuten Halbzeitpause ist, dann ist es so. Aber irgendwie für, ich sage jetzt mal wirklich Singsang, und ich war da auch ein bisschen enttäuscht von der Madonna, weil ich hatte schon das Gefühl, dass da am Anfang mit Playback gearbeitet wurde. Also zumindest hatte ich das gedacht.
Na logisch. Na logisch. Und ich bin auch happy, dass ich jetzt nicht nochmal 3 Monate lang das Lied von Shakira das nicht mehr hören muss. Es geht mir jetzt wirklich ein bisschen auf den Keks. Da reicht mir ein Schnitzelbrötchen und ein schönes Testspiel von Dynamo Dresden in Windischgarsten. Da bin ich genügsam.
Jens, das stimmt. Es war ein Schnitzelbrötchen, das stimmt. Man muss dem Hörer und den Hörerinnen unserer Community sagen, dass es 2 Tage zuvor schon ein großes Schnitzel... Nee. 2 Tage, es kam mir wie eine Ewigkeit vor, es waren keine 24 Stunden, gab es vorher schon ein großes Schnitzel beim Schnitzelwirt im Hallenbad, du erinnerst dich, das war auch sehr lecker. Dann hatten wir den Versuch eines Kaiserschmarrns, der endete im Jausenbrett und in einem kleinen Topfenstrudel auf der Hütte vor den Toren Windischgarstens und dann das besagte Schnitzelbrötchen. Und jetzt muss ich eine Lanze für den Kollegen brechen. Er hat wirklich nur ein Schnitzelbrötchen gegessen. Ich hatte auch noch ein Fleischpflanzerlbrötchen, wenn ich es in der Hoffnung jetzt richtig
aus... Du hast 3 Brötchen gegessen, du hast mehrere
Brötchen.
Ja,
Leberkäse gegessen. War auch noch dabei, das stimmt. Ja, aber es war wirklich alles lecker.
Ja, und ich bin noch mal, das ist wirklich jetzt das letzte Mal, dass ich das Wort WM in den Mund nehme, auf unserer Tour, wenn wir da die Vergleiche ziehen würden, dann war ich Spanien und du... Ja, ich muss es so hart ausdrücken. Eher Argentinien.
Ich habe da gar nicht randaliert oder ja, bin ich dich
täglich angegangen? Ich habe fast alles geleistet. Oder? Ich bin gefahren. Ich habe fürs Entertainment gesorgt. Ich habe versucht, noch touristische Highlights zu setzen oder zumindest kulinarische Highlights zu setzen. Dann gab es noch Kritik. Eben, du hast schon gerade gesagt, dass es eben dort in dem Restaurant keinen Kaiserschmarrn gab. Von deiner Seite wurde, ja gut, es wurde eine Cola geboten und 100 Kilometer vor Prag wurde dann in der Nacht auf der Rückfahrt nochmal tschechisches Gebäck aus einer Tankstelle gereicht. Das war's dann aber schon.
Und da, meinst du, da warst du jetzt enttäuscht von Messi Meier?
Sozusagen. Nee, es war wirklich ein schöner, ein runder Ausflug, muss ich sagen. Das hat sich gelohnt. Wir waren, wer es auf unseren sozialen Kanälen nicht mitbekommen hat, für 40 Stunden unten in Windischgarsten. Ja, das war ziemlich kurz, ziemlich kompakt, aber es war schön.
Und es hatte Gründe. Wir sind ja da nicht hingefahren zum Zeitvertreib. Wir hatten ja auch einen Auftrag. Wir wollten ja Live-Eindrücke mitbringen, A, selbst sammeln, B, mitbringen. Und wir haben noch einen schönen Podcast aufgenommen, also ein schönes Podcast-Gespräch.
Den gibt's gleich. Wir waren wirklich sehr sportlich unterwegs, muss man mal sagen. Klar, Dynamo Dresden, Eindrücke teilen wir gleich mit. Aber wir waren noch an der Skiflugschanze am Kulm, die ja im vergangenen Winter auch Geschichte geschrieben hat. Neuer Weltrekord von Domen Prejuc, dem Slowenen, quasi der Tadej Pogacar des Skifliegens und Skisprings. 245,5 Meter. Und als wir angekommen sind an der Skiflugschanze, waren wir beide etwas enttäuscht, ist vielleicht zu hoch gesagt, aber ich hatte gedacht, so eine Skiflugschanze, die ist in die Landschaft gemeißelt und die siehst du im Grunde genommen von mindestens 10 Kilometern aus der Ferne. Ja, das ist eine Naturschanze und trotzdem dachte ich, na, irgendwo muss das Ding doch sein. Und wir haben sie ja das erste Mal auf dem Parkplatz so ein bisschen gesehen.
Ja, wir dachten, es ist ein bisschen die Pionierschanze in Soland. Und da werden wir Soland jetzt nicht zu nahe treten. Nee, es war wirklich so. Wir sind sie dann aber auch hochgelaufen.
Wie viele Stufen waren es?
Es waren weit über 1000 Stufen, die wir nach oben gelaufen sind. Und mancher, du hast ja schon den Schanzenrekord vom oben runterspringen genannt, es gibt noch einen anderen Schanzenrekord, nämlich von unten hochrennen. Und den hält, und das ist jetzt wirklich ein herrlicher Bogen zu Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, den Weltrekord im Schanzenhochlaufen hält am Kulm in Bad Mitterndorf Ahmed Arslan. 4 Minuten 57 Sekunden hat er gebraucht, um diesen langen Hang hochzulaufen. Und wir wissen aber noch nicht, das haben wir noch nicht endgültig klären können, ob es der Dynamo Arslan ist oder...
Ja, definitiv nie.
Ich glaube es ja auch nie. Aber wir können doch unser Späßchen mal machen, Jens. Nein, das war natürlich nicht Amo Arslan, der ist ja auch gerade in Sydney, sondern es war ein Namensvetter,
Der Rekord ist ja auch vor ein paar Jahren aufgestellt worden. Das gab ja nur 2 oder 3 Jahre diesen Lauf dort hoch.
Na, da könnte ich ja sagen, der Amo war damals noch fitter. Das waren vielleicht die besten Dynamo-Jahre, wo er dann da hochrannte. Nee, der war es wirklich nicht. Das stimmt, das ist ein Spaß. Aber es war ein herrliches Vergnügen für uns, als wir ankamen und das gelesen haben und wirklich der Schanzen-Schnellhochrenner Amo Arslan hieß. Sehr, sehr schön.
Dann sind wir zum Testspiel gefahren, nach der Schanze. Wir haben davor noch eine Jause gehabt, wo es keinen Kaiserschmarrn gab. Geht mir ja genauso, Tino. Ich habe ja auch ein bisschen bedauert, dass es keinen Kaiserschmarrn gab. Aber die Jause war trotzdem gut.
Werbung.
Die Radeberger Aktion gemeinsam für die Heimat läuft wieder. Auch in diesem Jahr stellt Radeberger Pilsner 50.000 Euro für regionale Infrastruktur- und Kulturprojekte in der Sächsischen Schweiz zur Verfügung. Noch bis zum 31. Oktober könnt ihr mit eurer Stimme entscheiden, welche 5 der 9 Projekte jeweils 10.000 Euro erhalten. Zur Auswahl stehen unter anderem eine Wanderhütte in Ulbersdorf, die Sanierung der historischen Neumannmühle in Ottendorf, neue Kunstwerke im Polenstal, die Instandsetzung des Poetenwegs in Bad Gottleuba Bergishübel oder die Sanierung des Vereinsheims des Kunnersdorfer Karnevalsclubs. Alle Projekte und das Online-Voting findet ihr auf radeberger.de. Also Testspiel. Und da meine nächste Enttäuschung.
Wegen mir? Wir waren pünktlich, komm. Nee, dann lass ihn mal raus. Ach, es hat kurz geregnet, das war es aber auch nicht. Es hat aufgehört mit Regnen.
Nee, alles gut. So, die Enttäuschung war eher der Grazer AK. Ich dachte ja, das wird der Herz- und Nierentest, der erste richtige für Dynamo Dresden. Wir hatten ja noch vorher geguckt, wann starten die. Mir war klar, dass Österreich ein bisschen früher startet. Die Liga geht in 1,5 Wochen los, aber jetzt schon am Wochenende Pokal. Also war Dynamo Dresden quasi die Generalprobe. Und die Wucht in Tüten war der Grazer AK jetzt nicht, wobei ich jetzt auch nicht die Leistung von Dynamo Dresden schmälern will. Um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht mein Ansehen. Aber ich dachte, da kommt noch mehr, wobei man dann auch wieder sagen muss, andere österreichische Teams haben ja gezeigt, dass es eben die Generalprobe ist und vielleicht ist der Grazer AK nicht stärker, als er jetzt am Samstag gewesen ist bei dieser 0-5 Niederlage über 2x60 Minuten.
Also wir stellen erstmal fest, du hast andere österreichische Vereine angesprochen, die zeitgleich testeten, unter anderem RB Salzburg, die gewannen gegen Energie Cottbus meines Wissens 5-0.
Rapid Wien hat gespielt, die haben gegen Hamburger SV gewonnen.
Dann spielte der Linzer ASK, was der österreichische Meister ist, gegen Fortuna Düsseldorf, gewannen 2-0. Mhm. Und jetzt, Jens, drehe ich deine These um oder deine Beobachtung um und sag, stell dir vor, der Grazer AK hat ein richtig gutes Spiel gemacht oder hätte ein richtiges gutes Spiel machen wollen, konnte aber nicht besser. Die sind eine gute Mannschaft und die haben es nicht besser hingekriegt, weil Dynamo so gut war. Stell dir das mal vor. Wenn das eintrifft, wenn Dynamo wirklich eine gute österreichische Mannschaft nicht mehr als eben das bisschen, was wir gesehen haben. Thomas Stamm sprach danach von 3 Top-Chancen, die Graz hatte, das stimmt. Aber wenn Dynamo halt am Ende 5 Tore gemacht hat, hätten es auch 8 sein können, dann wäre es halt ein 8-3 geworden. Wenn Dynamo halt diese österreichische Top-Mannschaft gar nicht weiter hat zur Entfaltung kommen lassen, was macht man dann?
Habe ich ja gesagt, also ist ja durchaus möglich, dass man es auch aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. Alles gut. Trägt natürlich weiterhin zur Euphorie im Dynamo-Land bei.
Ihr hört raus, wir hatten ja auch eine lange Rückfahrt und wir hatten einigen Disput, was wir nur mit diesem 5-0 machen. Und wir haben ein bisschen, jetzt plaudere ich nicht aus dem Nähkästchen, sondern jetzt plaudere ich aus der Karosserie. Wir haben ein bisschen die Rollen getauscht. Ich habe ihn auf Euphorie gemacht und der Jens hat gebremst. Der Jens hat gesagt, Vorsicht, Vorsicht. Und ich habe einfach, bin so die Mannschaftszeile durchgegangen und dachte, ach Mensch Jens, erste Tabellenhälfte, ich will nie kleinen Haken dran machen, aber oh, ich kann mir die zweite Tabellenhälfte der 2. Liga für Dynamo gerade ganz schwer vorstellen, um nicht gleich von mehr zu sprechen. Da will ich ja gleich deinen Bremsfuß übernehmen und auch ein bisschen auf die Euphoriebremse treten.
Naja, ich möchte jetzt beispielsweise gerade nie mit Hertha BSC tauschen, das ist aber mal nur am Rande.
Dann hättest du keinen Neuzugang, nee. Dann hättest du bisher nur Abgänge.
Ich halte es da wirklich mit Niklas Hauptmann, der auch getroffen hat, am Samstag schön sachte bleiben. Mannschaft hat ihre eigenen Themen. Klar, ich finde das ja alles super. Wenn die Leute glücklich sind mit dem, was sie gerade sehen und wenn was sie haben und wenn eine gute, positive Stimmung rund um diesen Verein ist, ist das besser als alles andere. Und wenn man nicht ständig fragt, na, wann kommt denn jetzt ein Neuzugang und wann passiert denn dies und wann passiert denn jenes? Wir haben unsere kleineren Themen. Auch das ist überschaubar. Und ich bin ja nun auch schon 2-3 Jahre bei Dynamo Dresden Beobachter und verfolge das Ganze. So einen Sommer, den kann ich an einer Hand abzählen.
Das stimmt. Wahrscheinlich würde sogar eine halbe Hand reichen. Und da bin ich wirklich bei dir. Wir mussten uns ja am Wochenende jetzt sprichwörtlich doch das eine oder andere mal schütteln, weil es, so haben wir es glaube ich dann auch gesagt, fast zu gut läuft. Man muss sich ja wirklich ein bisschen kneifen und sagen, Mensch, das haben wir lange nicht gehabt. Vielleicht ist deshalb unsere Überraschung auch so groß, weil wir halt inzwischen mit allem rechnen und gerade so viel Gutes auch aus sportlicher Sicht über Dynamo hereinbricht, dass man es gar nicht fassen kann. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, beide das Team Sören Gonter. Die Vorbereitung zählt nichts. Er hat schon Vorbereitung gesehen, haben Mannschaften alles gewonnen und erstes Saisonspiel gleich verloren. Und er hat Mannschaften erlebt und auch, glaube ich, selber drin gespielt. Die haben in der Vorbereitung nichts gewonnen und dann lief die Saison umso besser.
Wir hören jetzt erstmal rein, was der Quasi-Kapitän, der Niklas Hauptmann, nach dem Spiel gesagt hat.
Wenn dieses 5:0 in die Heimat ankommt, werden alle sagen, boah, Dynamo stark, wieder gewonnen, bleibt ungeschlagen. Ja, die Österreicher, die starten nächste Woche in die Saison im Pokal. Also die sind in einem ganz anderen Modus und ihr habt das über weite Strecken souverän gemacht.
Ja, also ich fand auch fußballerisch, die Grazer auch versucht, einen guten Ball zu spielen. Ich kann jetzt nur über unsere zweiten 60 Minuten wirklich reden, weil wir in der ersten Halbzeit uns warm machen mussten. Fand ich war gut. Gibt noch Dinge, die wir besser machen können in der Kommunikation untereinander. Aber genau dafür ist diese Vorbereitung da, dass sich da ein paar Dinge einspielen in der Kommunikation, teilweise auch Positionierung. Aber ich glaube schon, dass wir von einem positiven Test hier sprechen können. Also 5 Tore zu 0 spielen ist sowieso eine wichtige Sache. Und dass wir in jedes Testspiel gehen, um zu gewinnen, ist ja auch ganz klar.
Team, erste Halbzeit wähnte sich schon sehr, sehr sicher. Es gibt ja wieder so einen kleinen Battle mit den 2 Toren, aber dann habt ihr jetzt 3 geschossen.
Ja, ist natürlich Ansporn. Also wir haben das ja mitbekommen mit den ersten Toren und dann war uns klar, wir müssen jetzt nachziehen. Und trotzdem geht es ja darum, dass du jetzt hier nicht blind die 60 Minuten anrennst, sondern schon die Dinge umsetzt, die vorgegeben werden vom Trainer. Und ich finde, das war sehr ordentlich und klar. War uns bewusst, dass wir noch 3 Tore machen müssen und die haben wir zum Glück gemacht.
Nun wart ihr letztes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt hier in Windischgarsten, was die Vorbereitung betrifft. Und trotzdem würde ich sagen, Stand jetzt, damals habt ihr gegen Ried getestet, glaube knapp gewonnen, würde ich sagen, ihr seid weiter.
Ja, finde ich schwer zu vergleichen, weil ich jetzt auch den Vergleich von Ried zu Graz nicht wirklich habe. Ich glaube, wir können das bewerten, wie es jetzt ist. Das fühlt sich gut an. Viele neue Jungs, aber auch Jungs, die das schon kennen. Das hilft uns einfach. Einfach schon mit einer guten Achse in beiden Mannschaften. Das merkst du, da ist eine gewisse Stabilität dann da und nicht alles neu. Also es fühlt sich sehr, sehr ordentlich an, ja.
Das ging ja am Samstag auch schon richtig gut los mit diesem Führungstor von Jonas Sterner. Jonas Sterner, das wird er gleich hier nochmal erzählen, hat ja offenbar Torschusstraining in der Sommerpause mit ein paar Kumpels geübt und geprobt und das scheint gefruchtet zu haben.
Ja, er wird es uns mit dem Augenzwinkern erzählen, aber die Fakten stimmen. Ne? 3 Vorbereitungstore, das sind schon Torjägerqualitäten. Und jetzt sage ich aber mal eins, gut, dass es so ist, weil das ist zum Beispiel ja auch eine Sequenz in seinem Spiel, die es bisher so nicht gab. Und egal, ob er das nur durchs Training in der Sommerpause ja sich drauf geschafft hat oder ob es jetzt einfach eine generelle Entwicklung ist, ist ja gut, dass es so ist.
Glückwunsch zum Tor, zum Führungstor. Wir haben uns jetzt gerade gerätselt. Ich sag, Bautzen war schöner. Der Kollege sagt, heute war besser und sehenswerter. Du bist der Torschütze gewesen. Welcher war schöner?
Boah, ich muss sagen, heute hat sich schon irgendwie noch mal besser angefühlt, weil früher haben sie zu mir immer gesagt, nicht so viel dribbeln. Jetzt habe ich mal einen Trick gemacht, dann ein Tor geschossen. Hat sich ganz gut angefühlt, habe ich lange nicht mehr.
Aber du wirst langsam zum Torjäger, oder? Also müssen sich Vermé und da Ferner jetzt Sorgen machen?
Ah, ich bin eher dafür da, die vorzulegen, aber ich freue mich trotzdem, wenn ich natürlich treffe. Wir haben im Urlaub, ich mit meinen Kollegen, doch recht viel Torschuss gemacht. Ja.
Das merkt man irgendwie. Also wir können uns auf Tore von dir in der kommenden Saison freuen.
Ich hoffe es, ja. Ich würde mich auch freuen.
Wie hat sich das angefühlt, die 60 Minuten hier gegen den österreichischen Bundesligisten, der ja nächste Woche schon in die Saison startet? Also die sind noch anders im Saft als ihr.
Ja klar, aber ich dachte, dafür haben wir es echt ganz gut gemacht. Am Ende auch 2:0 gespielt, das war uns wichtig. Ich glaube, man hat schon gesehen, dass wir eine richtige Mannschaft sind für jeden Rennen. Und darüber sind wir stolz, ja.
Wie lautet das Battle? Gibt es ein Battle zwischen erster und zweiter Halbzeit?
Ja, insgesamt die ganze Trainingswoche. Bis jetzt sieht es ganz gut aus für uns.
Ich habe mir das Tor vom Samstag nochmal angeschaut und bin jetzt auch beim Kollegen Frank Noack, der Treffer, gerade weil er diesen Trick dann noch einlegt, am Samstag war schon nochmal wertvoller. Also ich stimme auch mit Jonas Stanner jetzt überein, das Tor gegen Graz war schöner als das gegen Budissa Bautzen, wobei das auch nicht schlecht war. Und der Trainer, der Thomas Stamm, glaube ich, ist aktuell auch ganz zufrieden mit dem, was er so von seiner Mannschaft bekommt, auf, aber auch neben dem Platz.
Sehr entspannt, sehr klar, sehr fokussiert und wirklich, so möchte ich sagen, sichtlich zufrieden, so wie das gerade läuft. Mhm. Ihm ist ja immer besonders wichtig, dass es keine Verletzten gibt. Und da muss man sagen, toi, 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 jetzt klopfen wir auf Holz, sieht das bisher auch sehr, sehr gut aus. Jetzt vier Testspiele absolviert, keine Verletzten. Es gibt, glaube ich, Tobias Raschel, Kenneth Schmidt, die beide noch angeschlagen sind oder beziehungsweise Kenneth Schmidt ja natürlich noch etwas länger ausfällt als Neuzugang und Tobias Raschel kleinere Probleme hat, aber Luca Herrmann trainiert wieder voll mit, spielt auch wieder mit und ansonsten stehen, glaube ich, auch in Windisch-Garsten jetzt jeden Tag alle auf dem Platz. Auch das haben wir ja schon anders gesehen. Da ist dann immer gerne von der Belastungssteuerung die Rede. Bisher scheinen die Belastungen alle gleich gut zu verkraften.
Helfen Sie uns mal weiter. Ich finde, das war sehr stark, sehr ordentlich, solide Leistung, weil die Österreicher natürlich jetzt schon eine Woche vorm Start sind, quasi Generalprobe. Wie schätzen Sie den Grazer AK ein? Auf welchem Niveau sind die ungefähr? Ist das ein Zweitliganiveau? Ist das höheres Drittliganiveau? Das ist ja immer schwierig einzuschätzen. Das hinkt doch manchmal. Aber wo sehen Sie Ihre Mannschaft?
Also schwierig, wo wir uns gerade sehen. Wir haben schon so ein paar Dinge, die waren gut, ein paar Dinge, die müssen wir perspektivisch auch besser machen. Wir haben schon auch erste Halbzeit drei richtig, richtig dicke Dinger zugelassen, die eigentlich unnötig waren. Zweite Halbzeit war es insgesamt ein bisschen stabiler. Zwei Standardsituationen, die wir ein bisschen besser verteidigen können, aber auf einem guten Weg, was die Umsetzung anbelangt. Wir haben wieder zu Null gespielt, das war auch das Ziel in allen vier Abschnitten, dass wir zu Null spielen. Also wir haben es geviertelt heute. Und dass die Basis ist, dann Spiele zu gewinnen. Wo so eine Mannschaft im Vergleich steht, finde ich super schwierig. Ist manchmal auch Tagesform. Wir wissen nicht, wie haben die letzten Tage trainiert. Ja, die starten in der Woche. Wir sind an einem anderen Punkt von der Vorbereitung. Wir haben gestern sehr lange trainiert, haben heute Morgen auch noch eine kleine Einheit gehabt. Also immer schwer zu vergleichen. Ist es jetzt ein guter Drittligist? Ist es ein schlechter Zweitligist? Am Ende haben sie uns gefordert in gewissen Phasen, aber oft sehr stabil gewirkt, gerade in der Defensive und nach vorne. In den ersten 60, finde ich, können wir ein, zwei Tore mehr machen, in den zweiten auch. Wenn wir es dann noch von der Balance ein bisschen besser hinkriegen, dann sind es Schritte, die wir jetzt gegen Cottbus dann brauchen nächste Woche.
Und trotzdem kriegen das ja alle mit, also die heute hier da gewesen sind, die in der Heimat. Das wird die Euphorie, die es momentan rund um Dynamo Dresden gibt, nicht einbeben lassen, das Ergebnis von heute.
Ja, sehr schön, dass wir Woche für Woche denken, auch was die Testspiele anbelangt. Und dann, wenn es gegen Nürnberg losgeht, genau gleich. Hab's ja schon mal gesagt, es ist schön, dass sie die Euphorie auch mitnehmen sollen. Euphorie im Sinne von, dass wir, glaube ich, eine ganz vernünftige Rückrunde gespielt haben. Sören mit seinem Team eine Basis auch gelegt hat, dass wir da weitermachen können, wo wir aufgehört haben. Aber wir haben auch klar gesagt, wir müssen uns alles wieder von neuem erarbeiten. Also auch die Jungs, die jetzt gekommen sind. Und so wollen wir trainieren, so wollen wir arbeiten, dass wir eher probieren, einen Schritt nach vorne zu gehen, wie uns an der Rückrunde zu orientieren. Was nicht heißt, dass wir mehr Punkte holen, dass wir besser sind. Aber wir wollen hungrig sein, das habe ich heute gesehen. In allen vier Durchgängen. Und das ist, wie gesagt, die Basis, trotzdem dann, dass wir Spiele zu Null gestalten können in der Defensive.
Sehen Sie auch aufgrund der personellen Verpflichtung, die es jetzt gegeben hat, auch aufgrund der Spieler, die zurückgekommen sind, Ihre Mannschaft jetzt weiter als zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison, in der Vorbereitung?
Gut, da haben wir sehr viele aus dem Aufstiegsjahr noch dabei gehabt. Da fand ich auch, war aber inhaltlich sehr weit, aber haben vielleicht nicht so gewusst, was kommt in der zweiten Liga auf uns zu und haben dann nicht so eine stabile Vorrunde gespielt. Von daher würde ich es auch da nicht vergleichen, sind wir weiter, sind wir weniger weit, sondern was ich schon auffällig gut finde, dass wir gerade die neuen Jungs, die noch gar nicht hier waren, die wir jetzt neu dazu bekommen haben, dass sie Inhalte sehr schnell umgesetzt bekommen. So. Und das hilft uns. Da sind aber auch die Jungs, die es schon kennen, dafür verantwortlich. Viel Austausch, auch jetzt im Hotel. Die Gruppen sind wieder sehr lange viel unterwegs. Also gibt dann schon eine Ruhezeit und eine Bettzeit. Sehr lange ist jetzt nicht bis in die Nacht rein, aber einfach viel Leben in der Mannschaft. Und die Umsetzung ist gut. Das spüre ich im Training schon. Deshalb hatte ich auch ein gutes Gefühl für heute.
Das wäre natürlich mit Blick auf das erste Spiel in Nürnberg, ich gucke jetzt schon mal weiter voraus. Klar, wir haben noch die diesen harten Test, 2x90 Minuten gegen Cottbus, dann noch das Spiel gegen Union Berlin. Aber ich schaue jetzt schon mal voraus, also wenn sich da personell, und da klopfen wir dreimal auf Holz, hoffentlich nichts tut in Sachen, du hast gerade gesagt, wie wichtig es ist, ohne Verletzung durchzukommen, dann muss Thomas Stamm aber noch schwere Entscheidungen treffen.
Ich ahne ja, Jens, was er uns nächste Woche, wenn er zu unserem Schwarz-Gelb-Live-Talk in den Großen Garten kommt, was er uns da antworten wird, dass er als Trainer so eine Entscheidung natürlich lieber hat. Aber ich bin voll bei dir. 25 Profis stehen auf der Liste, gerade bei Dynamo, darunter 4 Torhüter. Okay, da ziehen wir die mal ab. Da bleiben 21 Feldspieler übrig. Da ziehen wir noch einen Kenneth Schmidt ab. Das sind 20, einen Lars Bünning, das sind 19. Aber 19 Feldspieler für 10 Plätze, toi, toi, toi. Also da ist wirklich jede Position gerade gefühlt doppelt besetzt. Und da musst du als Trainer schon ein paar knifflige Entscheidungen treffen. Und ich sage jetzt schon, das Wort Härtefall, das wird es nicht nur in der Einzahl geben. Das werden schon Härtefälle werden.
Wer steht denn im Tor?
Es war eines unserer Lieblingsthemen. Auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt und auch in den Gesprächen mit den Kollegen. Und auch wenn wir mit den Torhütern, wir haben ja jetzt schon mit einigen gesprochen, auch mit Thomas Stamm, auch Sören Gonter hat diese Woche was dazu gesagt. Es ist und bleibt spannend, Jens. Ich sage ja, Tim Schreiber steht in Nürnberg im Tor.
Ich glaube, der hat momentan die Pole Position. Also so würde ich es auch sehen. Aber ich halte es nicht für ganz verwegen, dass es vielleicht auch der Kollege Bethke ist. Ich weiß es nicht, aber klar, bislang gab es noch kein Gegentor. Die haben sich beide nichts zu Schulden kommen lassen, haben sicherlich auch ein unterschiedliches Torhüterspiel. Und wenn man so reinhört bei Tim Schreiber, der sagt natürlich, okay, es gibt hier klar einen Herausforderer und es gibt einen Platzhirsch.
Ich bin Torwart hier, Elis Torwart. Konkurrenzkampf ist jetzt nicht nur Anfang der Saison da, nur weil wir jetzt noch keine Spiele gemacht haben. Also in der Saison ist es dann genauso. Aber ich sehe es sportlich, es ist was Gutes. Wir pushen uns gegenseitig, es macht mich besser, es macht Eli besser, es macht auch die anderen besser, Mesi und Lenny nicht zu vergessen. Und ja, am Ende habe ich dann auch schon gezeigt, was ich eben halt drauf habe. Ich denke, auch in der Rückrunde konnte ich nochmal mein Potenzial eben halt zeigen. Will das natürlich eben halt jetzt nie als Ausruhargument nehmen, sondern will dann nochmal anknüpfen und nochmal besser werden. Und am Ende liegt der Druck ein bisschen bei Eli, weil er muss ja jetzt ein Stück weit auch beweisen, dass er das Niveau hat. Und alles andere entscheidet dann der Trainer.
Das war mal eine Ansage vom Tim Schreiber nach dem Spiel gegen Grazer AK. Der Tim Schreiber hielt die ersten 60 Minuten, Elias Bethke dann die zweiten 60 Minuten. Tim Schreiber hatte wenig bis nichts zu tun. Elias Bethke hatte wenig bis einiges zu tun. Ich glaube, 2-3 Sachen hat er dann doch auch parieren müssen, hat das auch sehr gut gemacht. Ich bin bei dir, wenn man beide so im direkten Vergleich hat, sieht man, dass es wirklich ein unterschiedliches Torwartspiel ist. Aber am Ende stand halt bei beiden halt auch die Null. Das bleibt spannend. Aber ja, in der Pool-Position ist momentan Tim Schreiber ein Mix aus der Vorsaison, Rückrunde-Vorsaison. Und ja, damit gehst du, glaube ich, auch irgendwie schon mit so einem kleinen Vorteil rein, auch wenn das so niemand bestätigen will, zumindest öffentlich.
Hast du mitbekommen? Tim Schreiber schnarcht. Hat er selbst zugegeben.
Ja, und noch schlimmer. Erst schnarcht er und dann fällt er davon wahrscheinlich selbst erschrocken aus dem Bett. Und das nicht nur einmal, bis zu 5-mal pro Nacht.
Ja, jetzt muss Bömi meinen Schnarchen aushalten, leider. Also er hat es schon die erste Nacht auch beschwert, auch weil ich 5-mal aus dem Bett gefallen bin und ihn dann wach gemacht habe. Jetzt haben wir es mit Nasenstripes gelöst, dass meine Nase frei wird. Und er hat auch gesagt, dass jetzt heute, dass es auf jeden Fall besser war. Aber ja, sonst war es immer Toni, jetzt muss irgendwie hinhalten.
Ich bin auch schon mal aus dem Bett gefallen. Aber 5-mal und vor allen Dingen 1,40 Meter mal 2 Meter ist schon relativ groß. Kannst du dich, es gibt und gab früher in Einzelzimmern, da gab es diese 90 Zentimeter Betten, die waren furchtbar. Da dachtest du ja, um Gottes Willen, da fällst du sofort wieder raus. Aber bei 1,40 Meter dachte ich, das kann nie passieren. Aber offenbar passiert's.
Wahrscheinlich macht der Tim Schreiber so mentales Training. Der geht die Spiele nachts nochmal im Schlaf durch und wenn er sich halt nach dem Ball hechtet, dann kann das halt offenbar passieren.
Verrückt, aber fand ich gut, dass es so offen zugegeben hat. Und hoffentlich kann der Jonas Oehmichen jetzt ruhiger schlafen oder er macht sich irgendwas rein in die Ohren.
Das ist die einzige Chance, die er hat. Ja.
Und was macht die Freundin, also die Verlobte von Tim Schreiber? Geht die dann nachts raus aus dem Zimmer?
Nee, da hat er ja ein größeres Bett, glaube ich. Also das Schnarchen bleibt.
Das Schnarchen liegt direkt auch am Bett?
Nee, das weiß ich nicht. Aber der Jonas Oehmichen ist wohl erwacht, nicht vom Schnarchen, sondern vor allen Dingen vom Aufprall. wenn der Tim Schreiber zu Boden geht und das eben nie geräuschlos macht.
Ja, lachen, Gott sei Dank hat er sich dabei nie verletzt.
Stell dir das mal vor, ja, ja. Blessur, ne?
Also es gab ja schon die verrücktesten Fußball.
Genau, und wie ist es passiert? Beim Busaussteigen? Nein, beim aus dem Bett fallen.
Verrückt. Zwei, drei andere Personalien noch. Christoph Daferner hat gesagt, weil es ja auch da Gerüchte gab, dass er möglicherweise Dynamo verlässt. Der hat ja ein Treuebekenntnis zu Dynamo abgegeben vom Allerfeinsten. Also da bin ich jetzt eigentlich auch seelenruhig.
Ja, für mich eine der Kernaussagen dieses Trainingslagers, dass Christoph Daferner klar gesagt hat, ich weiß, was ich an Dynamo habe. Dynamo weiß, was er an mir haben. Er kennt seine Rolle. Er kennt auch den Wert, den er für den Verein, für die Mannschaft hat. Und er kennt natürlich auch die Trefferquote von Vincent Vermey in der vergangenen Saison. Insofern kennt er seine Rolle und bleibt trotzdem sicherlich auch verbunden. Ein wichtiger Grund, wer Christoph Daferner kennt oder beobachtet, weiß das. Familie, Wohlfühlen ist ihm sehr, sehr wichtig. Und dazu passt, dass er gerade vergangene Woche zum zweiten Mal Vater geworden ist. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Weg dazu. Und wenn man das alles, die Puzzleteile hinlegt, dann ist es fast klar gewesen, dass er wegen 3 Minuten mehr Spielzeit in der dritten Liga das alles nicht aufgibt. Also, aber es ist schön, dass er es mal so deutlich ausgesprochen hat.
Ja, also man könnte ja jetzt auch noch ein bisschen rumdrucksen und sagen, ja, ich guck mal und bis Ende August ist noch viel Zeit und mal schauen. Aber wer so ein klares Bekenntnis abgibt, und ich glaube, Christoph Daferner weiß auch ganz genau, was er an Dynamo Dresden hat. Klar, bei jedem Drittligisten, egal ob der jetzt Duisburg, Düsseldorf oder Essen hieße, wäre der Top-Stürmer schlechthin und wäre er sicherlich auch eine Garantie, dass es sehr weit hochgehen könnte in der dritten Liga. Aber der hat sich hier natürlich auch ein Standing erarbeitet. Ich glaube, Christoph Daferner, ich will dem nicht vorweggreifen, könnte auch ein Kandidat jetzt für den Mannschaftsrat sein. Er ist ja jetzt schon eine Weile damit dabei.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich habe es gerade schon gesagt, für 3 bis 4 mehr Drittligaspiele, die du vielleicht in Essen kriegst oder in Düsseldorf, wo du aber auch nicht weißt, was sportlich bei rumkommt und du bist dann wieder in der dritten Liga, das dürfen wir immer nicht vergessen. Ne? Dynamo ist jetzt ein Zweitligist, das ist sicherlich auch ein Fund. Das ist auf jeden Fall ein Fund und ein ganz anderes Fund, als irgendwie ambitionierter Drittligist zu sein. Da sind nämlich auch viele. Da lässt sich schon was machen und das passt, Daferner und Dynamo, nicht nur wegen dem D.
Und dann ging es ja los, dieses Trainingslager mit der Verpflichtung von Ben Bobzin. Das ist jetzt der 4. im Bunde, den sie zurückgeholt haben. Und alle haben gesagt, ne. Also Sören Gonder macht wirklich top Job, dass er jetzt Ben Bobzin auch so schnell loseisen konnte vom FSV Mainz.
Hat mich echt wirklich überrascht. Hat sie sich ja dann abgezeichnet, aber schön, dass es sich abzeichnete, war für mich eine mittelgroße Sensation. Wenn wir jetzt zusammenfassen, dass Jonas Sterner, der ausgeliehene Jonas Sterner, kommen würde, das ja, darauf hätten wahrscheinlich einige gewettet. Und dass man dann sagen kann, okay, Robert Wagner, dass das vielleicht klappt, da hätte man mit ein bisschen Freiburger Zutun und mit dem Wissen um die Verbindung von Thomas Stamm nach Freiburg auch sagen können, das geht bestimmt, wenn alle wollen. Aber dass dann auch noch ein Keller kommt aus Heidenheim, fest verpflichtet, und noch Ben Bobzin und dann alle bis zum Trainingsstart, also bis Mitte Juli, ist unglaublich. Also das ist echt für mich die größte Überraschung in der Vorbereitung. Und wenn du mich fragst, wer ist der Gewinner der Vorbereitung, sag ich Sören Gonder. Mhm. Also das ist echt ein Meisterstück. Egal, welche Klauseln in welchen Verträgen stehen, dass die fest verpflichtet alle in Dresden sind zu dem Zeitpunkt, ist einfach top. Der Sören würde uns jetzt antworten, ist eine Teamleistung. Klar, hat auch mit Stefan Engels zu tun, hat auch mit seinem Scouting-Team zu tun, hat mit Stefan Zimmermann zu tun, der ja auch ein bisschen Geld freigeben muss, hat mit dem Aufsichtsrat zu tun, die das Geld bereitstellen müssen, hat mit Thomas Stamm zu tun und. Aber unterm Strich ist für Neuzugänge der Sportchef verantwortlich und deswegen kann man das Ganze schon personalisieren und sagen, Sören Gonder, glatte 1.
Und sie haben das Geld natürlich, was sie für Kofi Amoako eingenommen haben, jetzt nicht aufs Tagesgeldkonto gelegt, sondern sie haben es wieder eingesetzt. Und das finde ich gut. Nicht, weil man irgendwie blind was investieren musste, sondern weil es eben Spieler gab, die in der Rückrunde aufmerksam gemacht haben und in die man investieren konnte, weil man da schon gesehen hat, das passt hier. Und die wollten ja alle wieder zurück nach Dresden. Die haben alle klar das Zeichen gegeben, wenn wir irgendwo hinwechseln wollen, dann dorthin, wo Schwarz-Gelb gespielt wird, dann dorthin, wo es laut ist und dann dorthin, wo es das Doppel-D gibt. Also deshalb war für alle die vier, die du gerade genannt hast, Dynamo Dresden, der Anlaufstelle Nummer 1.
Und das ist das Bemerkenswerte für mich, dass die das jetzt alle auch so gesagt haben, dass die gesagt haben, wir wollen nach Dresden zurück. Wir gehen und entscheiden uns bewusst für einen ambitionierten Zweitligisten. Wir warten jetzt nicht ab, was noch alles passiert, ob vielleicht Wolfsburg noch um die Ecke kommt oder ob ein Bundesligisten noch seinen Kader vervollständigen will, sondern dass die gesagt haben, nee, wir wollen nach Dresden. Und das wiederum war natürlich die Grundvoraussetzung, dass diese Transfers überhaupt jetzt in der doch kürzester Zeit über die Bühne gehen konnten, weil das klare Commitment, wie es neudeutsch heißt, von den Spielern kam, wir wollen fest nach Dresden wechseln. Und trotzdem muss man das dann eben auch noch umsetzen, weil ein Wunsch des Spielers ist noch lange nicht, sage ich mal, die Höhe der Ablösesumme, die sich sein Verein vorstellt.
Und mit einem Rückkehrer haben wir ausführlich gesprochen, haben uns im Trainingslager mit ihm getroffen. Danke, dass das auch geklappt hat. Und ja, war ein schöner Freitagabend mit Robert Wagner.
Das Interview.
Wir sind in Windischgarsten im Dynamo Trainingslager. Und wir freuen uns sehr. Robert Wagner ist bei uns. Robert, guten Tag.
Guten Tag, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Robert, was gab's zum Abendbrot? Denn es ist kurz nach dem Abendbrot.
Wir hatten Schnitzel. Was hattest du?
Ich hatte ein Stück Lachs, ein bisschen Kartoffeln, auch Pasta, Gemüse, so Carb-Loading vor dem Spiel morgen. Ja, es war ganz lecker.
Muss man als Spieler im Trainingslager auf sein Gewicht achten oder kann man reinhauen, was man will?
Ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Ablauf. Ich muss jetzt nicht so drauf achten, weil wir natürlich auch viel trainieren und ja, auch die Energie brauchen.
Heute Mittag gab's Kaiserschmarrn. Ist ja für mich eine der besten Köstlichkeiten Österreichs. Hast du zugeschlagen?
Nee, ich hatte keinen tatsächlich.
Echt? Nee. Naja, gut. Ja. Aber sonst kannst du ja was, oder? Also du warst ja letztes Jahr noch nicht mit hier mit Dynamo. Nee. Was sagst du zu den Bedingungen?
Also bisher kann ich nur Positives sagen. Ich kenne es, dass man im Sommer nach Österreich geht. Deswegen sind die Abläufe ziemlich, die ich schon kenne, so. Aber ja, die Bedingungen sind sehr gut bisher.
Dein Doppelgänger ist übrigens gerade in Las Vegas. Ich habe extra nochmal geguckt.
Okay. Ja, schön.
Wirst du immer wieder drauf angesprochen, oder?
Noch nie so häufig wie hier tatsächlich.
Aber ich musste ja den Einstand da damit finden mit ihm. Und du hast, glaube ich, auch damals zu den Kollegen gesagt, du hörst gar nicht so oft seine Musik, oder? Also es ist jetzt nicht, wenn ich mit dir jetzt am Auto fahren würde, die Spotify-präferierte Liste, da ist Ed Sheeran jetzt nicht ganz
da gut. Da wird es nicht laufen, nein.
Nein?
Nein. Vielleicht mal im Radio, wenn ich nicht anders kann, aber
dann vertreter schon die Augen. Oh, er wieder. Mein Bruder quasi.
Also nee, ich würde ihn nicht jetzt freiwillig in der Freizeit hören.
Was hörst denn du?
Doch, ein Mix aus ziemlich allem so ein bisschen. Ja, Pop, Hip-Hop, Rap, Deutsch, Englisch, Spanisch höre ich auch sehr, sehr gerne. Also da ist ziemlich alles dabei.
Muss man als Neuzugang eigentlich bei Dynamo singen? Und musstest du im Winter was machen, singen, und fällt das damit jetzt weg oder bist du jetzt erneut Neuzugang und musst wieder performen?
Also im Winter musste ich nicht singen, da war die Zeit ziemlich eng und die Aufgaben ziemlich klar. Was Haupe und Co. geplant haben für diesen Sommer, weiß ich auch noch nicht. Kann sein, dass sie morgen um die Ecke kommen und sagen, ich muss singen, dann mache ich das natürlich.
Wahrscheinlich zwei Strophen, weil es im Winter schon ausgefallen ist.
Ja, weiß nicht, wie viele Strophen, aber eine kleine Passage muss es auf jeden Fall sein.
Ja, aber da wirst du jetzt nicht drum rumkommen. Also ich dachte ja, du hast im Winter was machen müssen, wenn du da nichts gemacht hast. Neulich hast du uns noch erzählt, nö, eigentlich denkst du, bist außen vor, da wirst du was machen müssen.
Ja, das glaube ich auch. Aber ist nicht schlimm.
Nee, wir sind alle happy, dass du wieder da bist. Wollen ein bisschen über dich, über deine Karriere, natürlich über Dynamo Dresden sprechen. Die Landschaft hier in Österreich müsste dir ja so ein bisschen ganz, ganz leichte Heimatgefühle aufkommen lassen, oder? Ist ganz leicht, wie ein bisschen im Schwarzwald, oder?
Ja, ganz leicht schon. Also die Berge, die dichten Wälder, das kommt mir schon sehr, sehr bekannt vor. Klar, nicht so ganz krass wie hier in Österreich, aber viele Gebirge, die zu Hause sind.
Wie war das damals im Schwarzwald aufzuwachsen? Man könnte ja auch sportlich auf andere Ideen kommen. Wintersport zum Beispiel ist ja da wahrscheinlich auch ein Thema und viel größeres, als wir es in Dresden zum Beispiel kennen.
Ja, tatsächlich schon, aber ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir im Winter nie Urlaub gemacht haben. Deswegen habe ich auch noch nie Wintersport getrieben. Ich kann kein Skifahren, kann kein Snowboard fahren. Ja, das möge jetzt vielleicht eine Überraschung sein, aber ich habe es nie gemacht. Würde es gerne mal machen, aber klar, mit einer Fußballkarriere so nebenbei könnte es auch schon gefährlich werden. Deswegen hebe ich mir das für nach der Karriere auf.
Die Zeiten sind bei Dynamo auch vorbei. Das gab es 2010, wenn ich mich richtig entsinne. Da wurde eine Wintervorbereitung in Altenberg gemacht. Das ist so 40, 50 Kilometer von Dresden entfernt. Da ist man nicht ins Trainingslager geflogen. Da ging es eine Woche nach Altenberg. Man kann gerne bei Christian Fjellmann nachfragen, der damals als Spieler hier war und es gehasst hat, auf Langlaufbretter zu müssen und das als Konditionseinheit zu absolvieren. Aber die Zeiten sind vorbei.
Okay, das hört sich gut an.
Du hast Fußball gelernt und dann relativ das früh zu deinem Hobby gemacht, dann später jetzt auch zum Beruf, beim SC La quasi das 1x1 gelernt. Und dann ging es so hin und her zwischen La und Freiburg, ne?
Richtig, genau. Also seitdem man sich im Verein anmelden kann, habe ich das gemacht. Ich bin direkt in den, damals hieß es noch Spielvereinigung La, das ist dann zusammen mit einem anderen Lara-Verein zum SC La geworden. Aber ja, in der U12 bin ich dann nach Freiburg gewechselt. Als kleiner Junge war das ziemlich stressig für mich. Ich musste dann abends die Hausaufgaben machen, hin und her pendeln, weil La und Freiburg hat schon eine Distanz von circa 50 Minuten bis zum Trainingsgelände dann. Ja, das war in der damaligen Zeit, oder was heißt damaligen Zeit, aber als ich 11 Jahre alt war, schon ziemlich stressig für mich. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, hey, ich möchte das nicht mehr machen. Und im Abschlussgespräch mit den Freiburgern Trainern habe ich dann gesagt, ich würde gern freiwillig wieder gehen, ich kann das einfach nicht. Die haben dann auch groß geschaut, weil ich damals, glaube ich, schon zu den Besseren gehört habe. Aber ja, sie mussten dann meine Entscheidung akzeptieren, weil es von mir auskam. Dann habe ich in der U13 und U14 wieder in La gespielt mit meinen Freunden. Ich war nah am Trainingsgelände, ich konnte mit dem Fahrrad hinfahren. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Ich bin aber immer in Kontakt geblieben mit dem Chef-Scout aus Freiburg, der Christoph Wetzel. Der hat sich dann für die U15 nochmal mit mir in Kontakt gesetzt, haben wir uns mal getroffen. Und er hat gesagt, dass es ja dann mit einem Abholdienst, mit so einem kleinen Bussen in Verbindung gebracht wird, dass sie das anbieten. Und das hat natürlich auch meine Eltern entlastet. Ich konnte abgeholt werden, wurde wieder heimgefahren. Und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere es nochmal, warum nicht? Und hat sich zum Glück ausgezahlt.
Man muss einmal auch sagen, was Eltern da immer auf sich nehmen, damit der Kleine sein Hobby nachgehen kann. Und das ist ja in dem Alter nur ein Hobby. Wenn man dann jemanden hat, der Bundesliga, zweite Liga spielt, dann sagt man, ja, die Eltern sind sicherlich stolz. Aber was damit verbunden ist über viele Jahre und nicht jeder schafft es dorthin, wo du jetzt bist, muss man wirklich mal sagen, oh, Chapeau und toll, was da die Eltern machen.
Genau, ich bin mehr als nur dankbar. Wir hatten auch noch ein paar andere Spieler, die aus der Umgebung kamen. Da haben sich die Eltern dann auch kurz geschlossen und haben Fahrdienste gebildet. Das hat viel Planung gekostet, sagen wir es mal so.
Freiburg gilt seit vielen, vielen Jahren als die Top-Ausbildungsstätte oder als eine der Top-Ausbildungsstätten im deutschen Nachwuchsfußball. Und also Freiburger Schule ist so ein Begriff. Was macht diese Freiburger Schule aus?
Ja, ich glaube, dass sie von der U12 bis zur U23 einfach die gleichen Werte beibringen. Pünktlichkeit, höflich sein, auch neben dem Fußball Werte einem beibringen und bodenständig bleiben und sich auf die Sache zu konzentrieren. Und die Arbeit, die dort geleistet wird, sieht man jetzt, glaube ich, gefühlt in jedem Verein gibt es zwei, drei Spieler, die Freiburger Vergangenheit haben. Ja, da wird schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
Also ist es kein Zufall, sondern eher Kalkül, dass Dynamo so viele Freiburger hat, Ex-Freiburger.
Ja gut, die Verbindung auch zu Thomas Stamm ist ja, glaube ich, bekannt. Also auch in den anderen Zweitligavereinen kann man hin und wieder immer mal wieder einen Freiburg-Spieler sehen, auch in der Bundesliga.
Thomas Stamm wird jetzt immer mal eine Rolle spielen in dem Gespräch, logisch. Der hat dich dann auch trainiert. Was hat der dir vielleicht schon zu Freiburger Zeiten mit beigebracht, was du seitdem Intus hast, was du vielleicht seitdem auch bei dir trägst?
Ich glaube einfach diese Intensität, 90 Minuten lang das ganze Spiel, laufstark zu agieren, den Gegner durchgehend unter Druck zu setzen, und das habe ich mir, glaube ich, ganz gut beibehalten und ist heute, glaube ich, eine meiner Stärken.
Und dann hast du im Jahr 2022 die Fritz-Walter-Medaille in Bronze gewonnen. Das ist eine durchaus renommierte Auszeichnung für Nachwuchsfußballer in Deutschland. Du hast den dritten Platz belegt hinter einem gewissen Florian Wirtz, ne, der jetzt bei der WM war. Macht einem das im Nachgang stolz oder sieht man da auch, wie hart der Weg eigentlich ist? Ja, und dass auch ab dann ja die Karriere nicht geebnet war und die Vereine bei dir Schlange standen und du gesagt hast, hey, ich habe die Fritz-Walter-Medaille in Bronze, jetzt verpflichtet mich mal, sondern dass es einfach immer wieder auch ein hartes Geschäft ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr stolz auf diese Auszeichnung. Ich war damals tatsächlich überrascht, dass ich sie bekomme. Es hat mir der damalige U-Nationaltrainer Hannes Wolf die Nachricht übermittelt. Ja, ich war sehr, sehr froh, aber gut, es ist auch nur eine Einzeltrophäe, keine Team-Trophäe und ich hoffe, da kommen noch ein bisschen mehr dazu.
Kurze Anekdote, Jens. Weißt du bei ein wenig, an was ich immer denken muss, wenn ich den Namen Hannes Wolf höre? An Dynamos 5:0 gegen Stuttgart. Das fällt mir immer, wenn ich Hannes Wolf höre, denke ich, der war Trainer, als Dynamo 5:0 gewonnen hat. Fiel mir jetzt gerade wieder ein, ja.
Aber trotzdem, Top-Trainer. Die Kohle, die du dort bekommen hast für die Fritz-Walter-Medaille, ging nach La.
Genau.
Ja. 10.000 Euro immerhin.
Ja, das stimmt.
Es war dir ein Bedürfnis, da auch, ich sag mal, in Anführungszeichen was zurückzugeben?
Ich wusste es tatsächlich gar nicht, dass wenn ich so eine Trophäe bekomme, dass dann auch der Heimatverein da so viel Geld bekommt. Aber ja, das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, dass ich da ein bisschen dazu beitragen konnte.
Das war ja damals auch eine außergewöhnliche Spielzeit, oder? Du bist von der dritten Liga mit Freiburg dann relativ fix auch zum Bundesliga-Debüt gekommen. Möglicherweise war ja damit auch nicht so schnell zu rechnen. Also das war schon ein Knallstart, den du da gerade auch so rund um 2022 hingelegt hast. Über das Europacup-Debüt werden wir vielleicht auch noch sprechen. Das war schon eine rauschende Saison.
Ja, auf jeden Fall. Also in der ersten Drittligasaison sind wir, glaube ich, Neunter geworden. Für die nächste Saison habe ich dann einen Profivertrag bekommen, durfte bei den Profis trainieren. Und wenn ich dort nicht im Kader war, habe ich in der zweiten gespielt. Es war einfach ein sehr gutes Konstrukt, da auch für junge Spieler, sich da brutal weiterzuentwickeln. Und klar, dritte Liga ist ein Sprungbrett, glaube ich, für jede jungen Spieler. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht und war damals kaum zu realisieren, wie schnell das alles geht.
Dieses Debüt in der Europa League, wir haben heute auf der Autofahrt hierher, hat der Jens eines seiner üblichen Quizze mit mir gemacht, hat mich raten lassen, wo, ich hatte auch auf Osteuropa getippt, irgendwie denkt man immer so, Europa League, Konferenz League, das ist irgendwo. Ich lag aber daneben, ich hatte irgendwie Usbekistan gesagt, es war dann Aserbaidschan, ja, Jens fasst sich auch jetzt noch an den Kopf, Karabakh Agdam. Der aserbaidschanische Fußballmeister. Welche Erinnerung hast du an dieses Spiel noch? Europapokal, das ist ja nochmal eine größere Bühne und das ist ja irgendwie schon das Nonplusultra im Vereinsfußball.
Ja, auf jeden Fall. Also das war das letzte Gruppenspiel damals. Da war es schon sicher, dass wir Erster in der Gruppe wurden. Und da hat der Christian Streich gesagt, als Belohnung für die harte Arbeit lässt er mal eine sehr wild gemixte Truppe auflaufen. Und da kamen dann alle zum Zug, die nicht so viel gespielt haben. Da hat er das einen Tag vor dem Spiel schon mir gesagt, dass ich da spielen darf. Und ja, dann war ich schon sehr, sehr nervös. Also ein riesen Privatjet, 5 Stunden nach Baku geflogen, Abendspiel, eine andere Atmosphäre, andere Kultur einfach. Das war schon was sehr, sehr Außergewöhnliches.
Ja, es würde mich auch interessieren, was du von diesen Europacup-Nächten, Abenden mitgenommen hast, weil du gehörtest ja jetzt gegen Agdam hast du gespielt, aber auch gegen Olympiakos, gegen Turin gehörtest du ja mit zum Kader. Was nimmt man aus diesen ganzen Europacup-Spielen, aus diesen Europacup-Abenden mit, selbst wenn man dann nicht aktiv gespielt hat?
Einfach, dass es immer was sehr, sehr Besonderes ist, unter der Woche Europa League spielen zu dürfen oder im Kader sein zu dürfen. Das hat auch der Verein immer getrichtert. Es muss immer was Besonderes bleiben. Wo war Freiburg vor 5, 6 Jahren so? Und ja, da hat man versucht, einfach alles aufzusaugen, andere Kulturen kennenzulernen, andere Spielstile aus anderen Ländern. Und es war immer etwas sehr, sehr Besonderes.
Jetzt hast du gerade schon angedeutet, wie du zu deinem Debüt kamst im Europapokal, weil Christian Streich die Idee hatte, euch mal spielen zu lassen, die weniger Spielzeit hatten. Christian Streich ist ja immer auch wieder Thema. Jetzt bei der WM tauchte er als Experte wieder auf. Welche Erinnerung hast du an ihn und wie sehr hat er diesen SC Freiburg auch geprägt?
Ja, ich glaube, er hat maßgeblichen Anteil daran, wie sich der Verein gerade entwickelt. Man sieht nicht viele Trainer, die über 10 Jahre Trainer sind. Der Verein hat ihm vertraut, er hat alles gefühlt aufgebaut. Ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm. Er war auch immer am Privatleben interessiert. Es ging nicht immer nur um den Fußball, aber trotzdem, wenn es dann auf dem Trainingsplatz ging, war er voll da und hat seine Aufgabe sehr, sehr professionell gemacht.
Wie schaut man so als Nachwuchsspieler, du kennst ihn ja doch schon etwas länger und er ist ja lange im Verein auch vorher schon gewesen, wie schaut man da auf so einen Cheftrainer der Profimannschaft, wenn man so ranwächst, 18, 19, 20 und dann kommt der Schritt langsam?
Ja, mit sehr, sehr großem Respekt, einfach vor dem, was schon geleistet wurde, was er für ein Trainer ist, aber auch was er für ein Mensch ist. Und ja, man hat einfach sich auf jeden Tag gefreut, von ihm zu lernen, auf jeden Fall.
Und dann 2023 beginnt die Leihzeit. Also dann geht's los mit Greuther Fürth, St. Pauli, Holstein Kiel und Dynamo.
Richtig.
4 Leihen in 3 Jahren. Verrückt, oder?
Sehr verrückt, ja. Also wenn ich so in die Zeit zurückblicke, vielleicht ein paar Feinde zu viel, aber... Gut, jede Leihstation hat auf der anderen aufgebaut und jede Leihstation hatte einen Grund, warum ich es gemacht habe. Ja, aber ich bin trotzdem auch froh, dass ich es gemacht habe, weil ich viel Erfahrung sammeln konnte und genau.
Kriegt man so eine Leihroutine dann rein? Also gibt es dann so Prozesse, wo jetzt habe ich das 2-mal mitgemacht, jetzt weiß ich aber im Grunde genommen, was abgeht.
Gut, Routine würde ich es nicht nennen, aber man weiß schon, was wichtig ist, gerade so am Anfang. Ja, man muss sich ein bisschen auch umstellen. Ich bin eher ein introvertierter Typ, musste aus mir rauskommen, auf Leute zugehen, sich vorstellen. Das ist mir am Anfang nicht so einfach gefallen, aber mit den Jahren ist es immer einfacher geworden und ja, man war dann ja einfach fähig, neuen Input aufzusaugen.
Wie schwer fiel es dir, das als Chance zu begreifen? Man könnte ja auch sagen, Freiburg schickt dich weg. Du hast Oberpokal gespielt, aber jetzt wollen die, dass du nach Fürth gehst oder die suchen eine Leihstation. Könnte man interpretieren, ja, die wollen mich nicht mehr oder kann man darin auch eine Chance erkennen, gestärkt wiederzukommen? Das ist ja jetzt zum Beispiel der Fall beim Toni Menzel, wo man sagt, hey, wir wollen dich nicht auf Dauer loswerden, aber geh mal woanders hin, damit du dauerhaft spielst. Wie ist das für dich als Spieler damals gewesen, diesen Ansatz auch zu verstehen?
Also der Ansatz fiel mir relativ einfach. Also ich habe immer die Chance gesehen, mich weiterzuentwickeln, mal zurückzukommen und dann eine größere Rolle zu spielen. Dann ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist, auch mit der Verletzung bei St. Pauli. Aber ich habe es immer als Chance gesehen und ja, habe auch trotzdem Vertrauen aus Freiburger Sicht gespürt, weil sie mir immer trotzdem auch einen Plan aufgezeigt haben.
Wir wollen trotzdem noch mal ganz kurz über Fürth. Fürth war doch richtig stark. Herr Wagner, 4 Tore und 5 Vorlagen. Kommen wir vielleicht später noch mal, wo noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ja. Ich habe in einem Spiel sogar 2-mal getroffen. Wahnsinn! Ja. So, also ich würde mal sagen, das war eine starke Phase. St. Pauli ist ja dann nicht ohne Grund auf dich aufmerksam geworden und hat gesagt, den wollen wir in der Bundesliga haben.
Ja, genau. Damals in Fürth hat schon viel gepasst. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Mannschaft. Ja, ich hatte ein paar Scorer. Es hat einfach Spaß gemacht, auch in der Zeit. Ich bin sehr dankbar, dass ich in Fürth so meine ersten Fußstapfen in der zweiten Liga setzen konnte.
Und St. Pauli, ist das Hauptproblem die Verletzung auch gewesen?
Kann man schon so sagen, ja. Also ich hatte trotzdem ein paar Einsätze. In den ersten 10 Spielen habe ich, glaube ich, 8 Einsätze gehabt. Und mich dann verletzt, was ich so noch nicht kannte. Ich habe auch neue Erfahrungen in dem Sinne dazu gewonnen, wie man sich da richtig verhält. Genau, das sind einfach alles Erfahrungen, die man für die weitere Karriere einfach mitnimmt.
Das ist ein gutes Stichwort auch für Holstein Kiel, für die 3. Leihstation. Schon eine spezielle Erfahrung.
Ja, aber auch regelmäßig auch gespielt, ne?
Ja, Einsätze gehabt, aber nie richtig von Anfang an. Als Fußballer, als Profi möchte man immer von Anfang an auf dem Platz stehen. Das ist einfach so. Und dort habe ich gefühlt jedes 7. Spiel mal bekommen. Da konnte ich zumindest keinen richtigen Rhythmus entwickeln. Und dann war ich sehr, sehr froh, dass ich das im Winter beenden konnte.
Und trotzdem, ich erzähle immer gerne die Geschichte. Ich hatte ein großes Fragezeichen im Winter im Gesicht und war, glaube ich, nicht der Einzige. Nicht, weil ich die nicht haben wollte. Also super. Mhm. Aber du kommst aus einem sicheren Umfeld. Du bist Elfter und kommst zum Tabellenletzter, der 4 Punkte Rückstand hatte. Das war alles safe. Also es ist im Grunde genommen, wie wenn man ein bisschen gambelt. Also keine Ahnung, ob du Glücksspiel hin und wieder mal Roulette spielst und so.
Nee.
Und viele haben sich gefragt, warum macht der Junge denn das? Denn du hattest ja auch Einsätze. Wenn du jetzt nur 2 Einsätze gehabt hättest, hätte ich gesagt, klar. Dynamo verliert das letzte Spiel gegen dich in Kiel, 1-2. Und die Stimmung hier, also kann man ins Rund gucken, die war so semi nach dem Spiel. Dann in der Vorbereitung schon wieder anders. Erklär nochmal, wie kommt man dazu, so einen Schritt zu machen? Es muss ja trotzdem ja wohl überlegt sein. Und man kalkuliert ja auch ein, es kann auch schief gehen, ich kann dort auch möglicherweise absteigen.
Ja, aber trotzdem, das Ziel einer Laie ist eigentlich immer zu spielen, sich zu entwickeln. Und wenn man jetzt nur die Einsatzminuten anschaut, die ich in Kiel hatte, dann kann man auch nicht von Entwicklung sprechen, was jetzt in Spielen angeht. Klar, neben dem Platz habe ich auch auf andere Dinge versucht zu achten, mich da weiterzuentwickeln. Aber wenn man jetzt nur das Fußballerische sieht, war es in Kiel einfach keine erfolgreiche Zeit für mich. Und gut, dann kam ich mit Thomas Stammen in Kontakt. Und er hat mir aufgezeigt, dass es eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein kann. Dass ich auf Spielminuten komme, mich weiterentwickle und dem Verein helfen kann, aus dieser Situation herauszukommen. Und so im Nachhinein betrachtet ist das, glaube ich, ganz gut aufgegangen.
Auf jeden Fall. Hast du in diesem Spiel im Dezember in Kiel dann schon so Dinge gemerkt, wo du sagst, naja, hier könnte was gehen? Oder Dinge gesagt, naja, dort müssen wir auf jeden Fall anders und besser reagieren? Oder sagt man, nee, voller Fokus auf meinen Verein, warst du ja zu dem Zeitpunkt noch Spieler von Holstein Kiel. Das muss ja ein verrücktes Spiel für dich gewesen sein, denn du wusstest bereits, okay, ich spiele hier quasi gegen meinen künftigen Arbeitgeber.
Ja, also ganz sicher war es noch nicht, da hätte noch irgendwas dazwischen kommen können, natürlich. Aber in dem Spiel habe ich versucht, für Kiel einfach die Sache professionell zu erledigen. Ja, das ging dann so. Ich konnte jetzt nicht schon in die Zukunft schauen und was man da hätte besser machen können oder so. Aber ich war da im Spiel einfach fokussiert, habe mein Ding gemacht .
Warst du dann der traurigste Sieger quasi?
Kann man so sagen, glaube ich schon, ja.
Ja. Und dann bist du nach Dresden gewechselt. Das Jahr ging los. Es hat ziemlich zeitig, glaube ich, mit Jahresbeginn auch in die Türkei gestartet, weil gar nicht viel Zeit war in der Wintervorbereitung. Es saßen noch 3-4 andere Neuzugänge im Flugzeug. Ihr saßt, glaube ich, auch alle nebeneinander. Thomas Keller, Jason Checker, saßt ihr, glaube ich, auf einer Reihe. Wie ist das, wenn man so von jetzt auf gleich losbricht und zusammen in ein Trainingslager fährt und da sitzen halt noch 2 neben einem, die ebenso neu ankommen? Man spielt jetzt beim Tabellenletzten. Hast du da noch Bilder und Gedanken im Kopf, wie das damals im Januar war?
Ja, schon noch die einen oder anderen Bilder. Aber im Fußball geht alles so schnell. Man muss schnell da sein. Es geht von einem auf den anderen Tag ins Trainingslager. Man muss einfach schnell ankommen, gerade im Winter. Das war jetzt mein erster Wintertransfer. Ja, und wie ich schon sagte, viel auf die Leute zugehen, miteinander sprechen, Leute kennenlernen. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Zeit. Und ich glaube, jeder Neuzugang hat einfach unfassbar viel Lust, in dieser Situation zu helfen. Und das hat man auch direkt im Trainingslager, in den Trainingseinheiten gemerkt.
Was hat dich überrascht, als du nach Dresden gekommen bist? Du hast ja vorher gesagt, du hast noch nie größere Berührungspunkte mit Dynamo gehabt, auch als Gegner. Wie war das dann für dich? Stell mir vor, es wirkt schon skurril, wenn der Tabellenletzte der 2. Liga zum ersten Heimspiel mit einem Fanmarsch empfangen wird und jetzt alle positiv nochmal gestimmt sind.
Ja, also es war wieder eine neue Erfahrung. Also das erste Heimspiel war verrückt. Ich wusste, dass die Atmosphäre überragend sein soll, hat alle Erwartungen übertroffen. Da muss man auch erstmal als Spieler so ein bisschen sich dran gewöhnen, tatsächlich auf diese Lautstärke und auf diese Fangesänge. Aber ja, ich glaube, so mit dem Flow, den wir irgendwann entwickelt haben, hat es einfach unfassbar viel Spaß gemacht und es war einfach eine sehr, sehr schöne Zeit.
Hat uns Jürgen Gonter auch gesagt, gerade beim ersten Spiel, ihr habt erstmal auch ihr neuen Spieler so eine Viertelstunde gebraucht, um euch reinzugrooven, auch mit der Atmosphäre klarzukommen?
Ja, auf jeden Fall. Die Atmosphäre, aber trotzdem auch eine neu zusammengewürfelte Mannschaft. Klar, wir hatten zwei Testspiele, aber Testspiele kann man nicht mit einem Ligaspiel vergleichen. Da geht es um Punkte, da geht es ums Überleben und ich glaube, das haben wir dann im Laufe des Spiels immer besser hinbekommen und dann am Ende auch verdient gewonnen, damals gegen Fürth.
War dieser Sieg gegen Fürth gleich im ersten Heimspiel die Initialzündung für diese so wahnsinnig erfolgreiche Rückrunde oder dann erst die Woche später Magdeburg? Oder war es im Trainingslager schon, dass ihr gemerkt habt, hey, das passt überraschend schnell, überraschend gut?
Ich denke, wir wussten, dass wir gut in die Rückrunde starten müssen gegen auch direkte Konkurrenten. Aber uns hat es, glaube ich, sehr, sehr gut getan, immer von Spiel zu schauen. Muss jetzt eine Floskel sein, aber es war tatsächlich so. Also wir waren so tief in der, darf ich Scheiße sagen? Ist ja nur ein Podcast. und ja, wir haben versucht, nicht so auf die Tabelle zu schauen, sondern so viele Punkte zu holen, wie es ging. Aber klar, so die ersten zwei, ich nehme auch das Spiel gegen Bielefeld, wo wir sehr enttäuscht waren, dass wir nicht gewonnen haben, obwohl wir einen Punkt geholt haben. Ich glaube, das hat uns gezeigt, dass das eine sehr, sehr gute Rückrunde werden kann.
Und die Rückrunde war ein einziger Rausch, muss man tatsächlich sagen. Also da gab es wenig Kritik. Klar, ihr habt das ein oder andere Spiel auch verloren, aber ihr wart im Grunde genommen in jedem Spiel auf Augenhöhe. Ihr habt in jedem Spiel performt.
Das kann man so sagen, ja. Wir hatten einen Fokus gelegt auf die Defensive, weil ich auch schon gehört habe, dass in der Hinrunde viele Spiele auf Augenhöhe waren, aber dann unnötige Gegentore die Spiele gekostet haben. Und ich glaube, wir waren auch die beste Defensive in der Rückrunde. Das war, glaube ich, dann am Ende auch der Schlüssel, warum wir viele Spiele auf unsere Seite gezogen haben.
Du definierst dich über Mentalität, über Einsatz und Laufbereitschaft. Dieses Laufen, Laufen, Laufen. Der Kollege neben mir läuft für sein Leben gern. Ist das bei dir ähnlich? Also, dass du sagst, okay, Mensch, Trainingsvorbereitung, oh, ich kann heute mal ein Läufchen machen. Wunderbar, was gibt's denn Schöneres?
Kann sein, ja. Also,
willst du mal einen Marathon laufen?
Vielleicht nach der Karriere.
Ja, jetzt aber bitte nicht, weil ja, da hast du andere Prämissen.
Ja, mir macht es jetzt keinen Spaß, aber ich habe kein Problem damit, sagen wir es mal so.
Und das unterscheidet euch, Jens. Das ist der Unterschied.
Ja, wenn nach dem Training Läufe anstehen, dann mache ich die halt. Also ich versuche da jetzt keine irgendwie Miene zu verziehen oder mich drüber aufzuregen, sondern was halt gemacht werden muss, wird halt gemacht. Und irgendwie habe ich das so in mein Spiel integriert. Ich saug alles auf, bin voller Adrenalin und Strom und das geht dann ins Laufen über so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Und so viele Trainer, ich glaube Pele Wollitz, darf man sagen, hat das ja neulich auch gesagt, genau, so einen Spieler wie den Robert Wagner brauchen wir. Also du bist so ein Spielertyp, der eigentlich jeder Mannschaft weiterhilft und der auch immer schwer gesucht ist.
Kann man vielleicht so sagen. Ich denke, ich bin schon auch ein Spieler, der auch andere besser machen kann, weil ich ja Stabilität gebe, versuche Lücken zu schließen mit meinen Laufwegen, dass da nicht so ja viele Angriffe des Gegners passieren können.
Kritikpunkte? In Dresden gibt's weniger. Ganz, 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 ganz weniger. Du weißt, vorhin habe ich Fürth erzählt.
Ja.
Das haben wir uns aufgehoben jetzt für die nächsten Jahre, oder?
Ja, hoffe ich doch.
Na, hoffentlich nicht Jahre, oder?
Naja, aber er ist ja jetzt Jahre da. Ja, also er ist ja jetzt nicht ausgeliehen. Also.
Nee, aber das Tor könnte ja jetzt auch.
Könnte am dritten Spieltag in Heidenheim zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Ja, ja, habe ich mir auch fest vorgenommen für die nächste Zeit, einfach an meiner Torgefahr zu arbeiten. Ich bin ja schon auch in Situationen gewesen, wo ich hätte ein Tor schießen können. Manchmal fehlt so der Knoten, der gelöst werden muss und dann geht es einfach schneller. So war es damals auch in Fürth. Ich glaube, ich habe mein erstes Tor am 25. Spieltag oder so gemacht und dann die restlichen drei an neun Spieltagen. Aber ja, vielleicht ja, musste einfach der Knoten einmal platzen.
Du hast dein Spiel im defensiven Mittelfeld beschrieben. Es gibt für manche Positionen so Spielbeschreibung, Positionsbeschreibung, aber dein Spiel ist halt schon irgendwie auch speziell. Wie lernt man das? Oder wie gibt dir jemand, hat dir Thomas Stamm auch damals in der Freiburger Zeit schon was mitgegeben? Oder liegt es eben noch daran, dass du so laufstark bist, dass man dich dann eben auch zwischen den Strafräumen weiter einsetzen kann, als man das vielleicht bei anderen Sechsern macht?
Ja, ich denke, ich kann als Sechser spielen. Ich kann auch vor der Abwehr mal stehen bleiben, aber ich glaube, durch meine Laufstärke kann ich auch einen guten Box-to-Box-Spieler machen, der einfach halt hin und her rennt, die tiefen Läufe macht, aber trotzdem auch vor der Abwehr die Bälle abfängt. Und so mit der Zeit ist da irgendwie so ein Spielstil, der sich entwickelt hat, genau.
Vorbilder?
Als ganz kleiner Junge viel Bastian Schweinsteiger. Ja, wenn es in den offensiveren Part geht, Kevin De Bruyne. Ja, die zwei Namen würde ich jetzt mal nennen.
Cool. Kritiker sagen, Mensch, der Robert Wagner kann aber auch nur unter Thomas Stamm. Was sagst du denn? Was hältst du denen entgegen?
Gut, in Fürth hat es auch unter Alex Zorniger geklappt.
Genau so ist das.
Ja, also klar, ich fühle mich sehr, sehr wohl unter Thomas. Sein Spielstil passt sehr gut zu mir. Aber ich habe auch gezeigt, dass es unter anderen Trainern funktioniert.
So, jetzt Sommer. Klassenerhalt sicher, 17. Mai. Und klar, ich erinnere mich an die Szene. Du unten in der Mixzone und sagst, naja, ich weiß noch nicht, klar, gerne, aber muss mal sehen.
Ja.
Dir ist ja klar geworden, das hast du hoffentlich beim Beifall, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, als du verabschiedet wurdest, wie laut der Beifall im Stadion war. Das war brutal.
Ja, da war ich schon auch sehr, sehr stolz drauf und sehr dankbar auch für diesen Applaus. War sehr, sehr emotional auch.
Ich glaube, du hast die inoffizielle Wahl zum besten Spieler nur gegen Niklas Hauptmann verloren, weil der die ganze Saison da war und du erst im Winter kamst und ich glaube, viele das Gefühl hatten, okay, der Niklas hat eben die ganze Saison gespielt. Ansonsten, wenn man, glaube ich, nur die Rückrunde bewertet hätte, wärst du ganz weit vorn gewesen, also auf eins. Und dann bleibt ja trotzdem die Frage, als Leihspieler, die alte Geschichte, du musst zurück zu deinem Verein. Wie geht das dann weiter? Wie bist du in Urlaub gegangen? Du hast Urlaub in Mexiko gemacht. Wann ist da was klar? Sickert da was durch? Kannst du da an? Rufst du da jeden Tag einen Berater an? Oder in Freiburg, wo du ja auch viele kennst, oder in Dresden? Oder vertraut man da Thomas Stamm, dass der das mit seiner alten Freiburger Verbindung irgendwie regelt?
Ja gut, also die Worte, die ich gesagt habe in der Mixung, waren keine leeren Worte. Also ich musste wirklich erstmal alles sacken lassen. Viele Dinge waren noch unklar. Klar, man hat dann mit Freiburg gesprochen, wie sie mit mir planen, ob sie überhaupt noch weiter planen. Dem war dann am Ende nicht so. Und dann fängt das alles an so ein bisschen. Ich bin in Urlaub gefahren, mein Berater hat das im Hintergrund geregelt. Aber ich habe mich relativ schnell für Dynamo Dresden auch committed und wollte das unbedingt auch längerfristig machen.
Dass der Verein, also Dynamo Dresden, natürlich für dich auch eine Stange Geld hinlegt, zeigt aber auch eine gewisse Wertschätzung, dass sie sagen, den Wagner, den wollen wir unbedingt haben. Und wenn es geht, fest haben.
Mhm. Ja, also die Wertschätzung habe ich immer gespürt. Jetzt nicht nur, weil so eine Ablöse zustande kommt, sondern ja auch, wie mit mir gearbeitet wird, wie mit mir gesprochen wird. Ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt und sehr wertgeschätzt gefühlt. Und das waren zwei Hauptgründe, warum ich ja unbedingt hierher kommen wollte.
Jetzt bist du bei einem ambitionierten Zweitligisten, würde ich mal sagen. Wir reden gleich auch über die neue Saison. Du hast neulich schon gesagt, ja, redet nicht so viel über das, was gewesen ist. Ich will vorausschauen. Aber jetzt hier im Podcast müssen wir natürlich auch ein bisschen zurückblicken. Jetzt bist du bei einem ambitionierten Zweitligisten. Du hast aber schon Bundesliga gespielt. Du hast schon Europa League gespielt. Kommt das mit deinem Selbstverständnis klar, dass du sagst, okay, zweite Liga, ist das nur ein Zwischenschritt oder wie bewertest du das Ganze?
Klar, wenn man sich nur die Liga anschaut, ist es ein Schritt zurück, aber das würde ich so nicht sagen. Ich habe ja gefühlt die letzten Jahre per Laie immer in der zweiten Liga gespielt. Ich habe einfach gemerkt, dass hier was Großes entstehen kann und ich wollte unbedingt Teil davon sein. Deswegen bin ich hier.
Und Teil davon sein heißt auch Verantwortung übernehmen. Also ich habe dich hier in Dresden eigentlich, weil du vorhin gesagt hast, du wärst introvertiert gewesen. Es tut dir gut, wenn du so ein bisschen, du bist angenehm extrovertiert und kommst auch zu den Interviews, das ist alles okay. Und es bedeutet auch für dich, glaube ich, jetzt, wo du fest hier bist noch relativ jung, kann man ja wirklich sagen. Und trotzdem sagst du, nö, hin und wieder will ich meine Meinung sagen und ich will auch mehr Verantwortung jetzt übernehmen, wenn ich kein Leihspieler mehr bin.
Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt was mit einem Leihspielerstatus zu tun hat. Ich glaube, man kann auch als Leihspieler viel Verantwortung übernehmen. Das habe ich versucht in der Rückrunde auch viel mit Leistungen auf dem Platz versucht zu regeln. Aber jetzt in Zukunft möchte ich auch neben dem Platz einfach mehr Verantwortung übernehmen. Viel mehr coachen, mehr, ja, lauter im Spiel sein und solche Ziele habe ich mir auch gesetzt.
Relativ jung ist ein gutes Stichwort. 23 Jahre alt bist du geworden. Jetzt in dieser Woche herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Wenn das so kurz ist, vergangen ist, kann man das ja schon noch sagen. Ihr bist jetzt auch vielleicht mit einem anderen Gefühl hier zum ersten Mal seit langer Zeit wieder fest verpflichtet. Fühlt sich das anders an? Oder spielt das keine Rolle?
Ich glaube, dadurch, dass ich die letzten 6 Monate schon hier war, fühlt es sich schon sehr ähnlich an, muss ich sagen. Aber kein Freiburg-Spieler mehr zu sein, ist am Anfang ein bisschen komisch gewesen, muss ich schon sagen. Aber ja, ich freue mich einfach, jetzt fest hier zu sein und hab richtig Lust, dass es jetzt endlich wieder losgeht.
Jetzt Bobby noch zurückgekommen. Bob Sien. Also Thomas Keller ist da, Sterner, du. Also die alte Gang ist quasi auch wieder zurück. Dann sind ein paar sehr interessante Neuzugänge gekommen. Spürst du das auch oder sind nur wir das, die so eine sehr, sehr positive Stimmung rund um Dynamo Dresden spüren und vernehmen und ja, eine gewisse Euphorie?
Ja, die positive Stimmung und Euphorie kriegen wir Spieler natürlich auch mit. Aber jetzt müssen wir uns erstmal aufs Trainingslager fokussieren, eine Mannschaft werden, sich wieder neu kennenlernen, weil ein paar Spieler sind auch weggegangen, neue dazu. Da müssen erstmal gewisse Abläufe ineinander kommen und deswegen will ich noch nicht zu viel in die Zukunft blicken.
Aber wie ist so dein erster Eindruck nach den ersten 2-3 Trainingswochen und jetzt vielleicht auch nach so dem Ankommen hier im Trainingslager? Wächst da eine Mannschaft wieder zusammen? Und kannst du vielleicht nochmal verdeutlichen, wie so eine Mannschaft zusammenwächst?
Also bisher kann ich auch nur Positives sagen. Wir sind alle noch oder viele Neuzugänge noch im Hotel. Wir unternehmen auch sehr, sehr viel außerhalb des Platzes zusammen. Wir verstehen uns schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Bezüglich der Mannschaft, das ist einfach auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe, viel neben dem Platz unternehmen, sich auf anderen Ebenen kennenlernen, aber trotzdem auch den Spieler kennenlernen, welche Bewegungsabläufe er gerne hat. Und da braucht man einfach viele Trainingseinheiten, um das einfach kennenzulernen. Und ich glaube, da sind wir gerade auf einem sehr, sehr guten Weg.
Wir wünschen uns alle so eine sehr solide Saison. Manche wünschen sich noch mehr, aber es soll ja auch Träumer geben. Aber natürlich wünscht man sich eine Saison, wo Dynamo Dresden möglichst wenig mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Wie ist es bei dir?
Ja, natürlich. Abstiegskampf ist nie gut.
Wahres Wort. Gelassen ausgesprochen. Abstiegskampf ist nie gut. Ein schönes Tattoo zum Beispiel.
Ja, was da durchgehend für einen Druck auf einen Spieler herrscht, ist nicht angenehm, einfach die ganze Zeit gegen den Abstieg zu spielen. Ziele als Mannschaft haben wir uns noch nicht gesetzt, werden wir auf jeden Fall noch machen. Aber in ruhigen Fahrwassern schwimmen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort.
Was bist du für ein Typ, als der Spielplan rauskam? Auftakt in Nürnberg, erstes Heimspiel Darmstadt, dann nach Heidenheim, glaube ich, dann kommt Bochum. Guckst du auf, spielt das eine Rolle? Wo geht's los? Wer sind die Gegner? Spielt man schon mal das ein oder andere durch?
Nee, also man hat in den letzten Jahren immer gesehen, wie eng diese Liga ist. Jeder kann jeden schlagen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz egal, gegen wen man startet und gegen wen man aufhört. Ja, wir starten mit einem Auswärtsspiel, dann ist es halt so. Ist nicht schlimm.
Gib uns mal noch so einen kleinen Einblick in den Sommer. Liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Wie war Mexiko? Welche Vibes hast du mitgenommen? Kannst du Mexiko empfehlen als Reiseland?
Auf jeden Fall. Also lange Anreise, langer Flug, tropisches Klima, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Da musste ich auch erstmal mich dran gewöhnen. Aber ansonsten wunderschöne Strände, Zenoten, Maya-Ruinen, die wir angeschaut haben. Das ist schon nochmal eine andere Kultur, die aber sehr, sehr schön war und die Zeit, die wir sehr genossen haben.
Mexiko ist ja jetzt nicht das Ziel, wo man sofort immer gleich drauf kommt. Bist du jemand, der auch mit dem Sommerurlaub immer mal auch neue Länder, neue Kulturen entdecken will?
Ja, auf jeden Fall. Also vor 2 Jahren war ich mit meiner Freundin auf Sansibar, haben wir den afrikanischen Kontinent abgehakt. Ich versuche schon, wenn ein bisschen Zeit ist, die Welt zu sehen, die Welt zu erkunden. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, einen Langstreckenflug zu machen, dann wollen wir das auf jeden Fall machen.
Würde ich jetzt vermuten, 2027 Asien, Thailand, Japan, Südkorea?
Asien haben wir noch nicht abgehakt.
Vietnam vielleicht.
Gute Empfehlung. Ja, gibt es ein paar nette Länder.
Auf jeden Fall.
Garantiert. Was darf denn im Trainingslager nicht fehlen? Also was ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die du immer dabei hast? Ich glaube, Vince Vermeer hat gesagt, er braucht das iPad. Was ist bei dir ganz wichtig?
Gute Frage. Also ja, Kopfhörer, Ladekabel, sowas. Aber ist, glaube ich, ganz langweilig.
Gibt jetzt nichts, wo du sagst, manche nehmen ja sogar ihr eigenes Kissen mit, brauchst du nicht. Also,
Das ist bei mir nicht so, nee. Okay. Also ich nehme da eigentlich gefühltes Zeug mit, was auf ein Auswärtsspiel mit muss und das halt in höheren Mengen oder größeren Mengen und das war's.
Was die Leute immer interessiert, mit wem ihr die Zimmer teilt, wer ist dein Zimmerpartner?
Ich bin mit Thomas Keller tatsächlich im Zimmer.
Das ist ja schön.
Wir waren auch in der Türkei zusammen im Zimmer, da haben wir uns kennengelernt. Ist, glaube ich, schon eine sehr gute Freundschaft entstanden. Und ja, wir haben gesagt, dann führen wir das jetzt einmal so weiter.
Das nehmen wir mal als gutes Omen, Jens, oder?
Ja, das ist super. Also das ist ja ein perfektes Omen. Also von daher schöne Grüße an Thomas. Thomas war ja auch schon zu Gast bei unserem Podcast. Also das sehen wir tatsächlich als gutes Omen. Wo haben wir dich jetzt eigentlich gestört? Also oder was hättest du jetzt normal gemacht, wenn du jetzt nicht gerade mit uns geplaudert hättest? Gibt es irgendwelche UNO-Runden, irgendwelche PlayStation-Runden?
PlayStation nicht, aber schon eine große Kartenspielrunde in Form von Wizard.
Wizard, okay.
Da wurde viel gespielt, auch jetzt den ganzen Nachmittag. Ich glaube, ich hätte mich jetzt einfach dazu gesetzt, bisschen Wizard gespielt.
Gut. Dann jetzt ab zum Wizard-Spiel. Robert, wir sind wirklich glücklich, dass wir die Chance hatten, mit dir reden zu können. Hier im Trainingslager wissen wir zu schätzen. Und wir sind natürlich, und da spreche ich, glaube ich, für alle Menschen im Dynamo-Land, froh, dass du jetzt fest bei der Sportgemeinschaft bist.
Dankeschön.
Danke dir.
Wir sind gespannt, was die nächsten Wochen passiert.
Ja, ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Hat Spaß gemacht.
Das war der Robert Wagner. Knappe 3/4 Stunde haben wir mit ihm geredet. Das war schön. Und ich kann mir vorstellen, der Junge hat ja, das haben wir gerade gehört, schon einiges erlebt, dass der hier auch die ein oder andere Führungsrolle mit übernehmen wird, trotz des jungen Alters.
Absolut, war mein erster Eindruck, habe ich dir ja danach auch gesagt, dass man Robert Wagner jetzt nochmal von einer neuen Seite kennengelernt habe und ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass der eine Führungsaufgabe auch übernimmt, auch wenn er nicht der klassische Lautsprecher ist, der jetzt irgendwie die Kampfansagen rausbrüllt. Aber wir haben es im Interview gerade gehört, der ein oder andere feine Satz war schon dabei, den man vielleicht auch ein zweites Mal hören kann oder muss. Mancher würden sich auch tätowieren lassen. Ne? Abstiegskampf tut immer weh, Jens, wenn du noch mal was suchst. Ne, war ein gutes Gespräch, ein guter Eindruck und den hinterlässt er halt auch auf dem Platz, Jens. Und wir haben drüber gesprochen, das muss man an der Stelle sagen. Wir haben ja das Gespräch am Freitagabend geführt. Am Samstag war das Testspiel. Wir haben über Tore im Dynamo-Trikot gesprochen. Und am Samstag hat er eins gemacht.
Da hat sich der Tino gefreut. Da hat er nochmal herzhaft ins Schnitzelbrötchen reingebissen bei dem Treffer von Robert Wagner.
Und du hast sogar recht, es war genau in der Taktung. Es war nämlich kurz vor Schluss und da in meiner Brötchen-Trilogie, aus der ich keinen Hehl mache. Fleischkäse, Fleischpflanzerl und Schnitzel. Und als ich beim Schnitzel war, traf der Robert Wagner. Was für ein schöner Tag in Windischgarsten.
Ich dachte mir, und dann auf der Rückfahrt noch schön an der Tankstelle.
Das waren 5 Kekse. Du stellst das als Riesenportion dar. Ja. Das war, wenn das ein XXL-Testspiel war, war das aber eine Mini-Portion Kekse dafür. Ja, also ja, wenn man immer die Größenverhältnisse einzuordnen. Ich glaube, da waren 5 drin. Ich hätte dir auch ins abgegeben. Und ich habe aufgepasst, dass ich ihn ins Auto krümle.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. 2 starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
So.
tagesaktuelles Thema ist die Verhandlung vom DFB-Bundesgericht. Wir haben ja heute, also unabhängig voneinander, ich weiß nicht, wie es dir ging, du bist ja momentan schon wieder on the road, auf der Reise, aber ich habe heute ein bisschen geklickt, weil ich dachte, okay, die Verhandlung wird ja jetzt nicht elendelang gehen. War nicht die Intention so, dass Dynamo einen Vorschlag einreicht und dann das DFB-Bundesgericht diesen Vorschlag annimmt oder die Verhandlung nochmal neu aufrollt und das an einem anderen Tag? Jetzt hat man ja heute doch schon alles verhandelt, oder?
Na, die Information, die du nanntest, hatte ich auch. Und dann ging es mir heute Nachmittag auch wie dir, dass ich hin und her klickte und schaute, ob irgendwas durchsickerte. Und dann hat man doch 4 Stunden 15 verhandelt. Und dann kam das Ergebnis, dass man heute kein Ergebnis hatte, ne, dass vertagt wird und dass beide Vereine jetzt nochmal knapp 2 Wochen Zeit haben, bis 4. August, um nochmal neue Argumente oder Fakten oder was auch immer beizubringen. Und dann gibt es am 6. August eine Verhandlung und dort gibt es, so ist die Lesart heute, definitiv ein Urteil.
Okay. Und jetzt kannst du nochmal neue Beweise holen oder was schafft man denn jetzt bis zum 4. August?
Das frage ich mich auch, wenn du schon 2-mal in Berufung gegangen bist, wie Dynamo, und hast du ja schon alle Geschütze aufgefahren und alle Videos vorgespielt und alle Zeugen berufen. Keine Ahnung, wer da jetzt noch um die Ecke kommen soll. Da bin ich aber auch zu wenig Jurist, aber ich frage es mich halt ehrlicherweise auch und ich frage mich ehrlicherweise auch, was da heute 4 Stunden besprochen wurde. Ich glaube, es geht ein bisschen darum, das wundert mich ja auch, es gab ja wohl in den ersten 2 Verhandlungsrunden, also in diesem Einzelrichterverfahren und dann auch in der mündlichen Verhandlung, ja auch unterschiedliche Ansichten, wie viel Dynamo-Fans, Dynamo-Leute aus dem K-Block letztlich im Innenraum gewesen sein sollen. Und da frage ich mich aber, Jens, da gibt es doch genügend Bilder.
Ja, aber das kann ich doch zählen.
Die kann man doch durchzählen. Und wie kann da, also da streiten wir sicherlich nicht um 2, aber ich glaube, die Angaben sollen um mehrere Dutzend auseinandergelegen haben. Und das verstehe ich eigentlich auch nicht. Aber da bin ich jetzt wieder weit, weit weg von der Juristerei und will da jetzt eigentlich auch niemanden unterstellen, dass er seine Arbeit nicht richtig macht. Aber als Außenstehender fällt mir schwer, da irgendwie das nachzuvollziehen.
Aber die Herren vom DFB-Gericht wissen schon, es waren auch Menschen von Hertha BSC im Innenraum. Also die zählen sie jetzt nicht zusammen und sagen, das war alles Dynamo.
Das hörte ich heute auch, dass dieses Argument, wo gar keins ist, dass da, also dieses, die anderen haben aber angefangen, soll ja keine Ausrede sein, aber es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt, dass zuerst Hertha-Fans im Innenraum waren und dass Hertha aber nur eine Geldstrafe bekam. Da gibt es jetzt keinen Teilausschluss fürs erste Auswärtsspiel von Hertha, sondern da gibt es eine Geldstrafe. Die hat Hertha natürlich auch akzeptiert und für Dynamo gibt es das nicht. Jetzt kann man wieder argumentieren, ja, aber Dynamo war Gastgeber, die hätten das absichern müssen, aber ich weiß nicht, bei den ganzen Pyro-Verfahren, aber vielleicht sind das wieder Äpfel mit Birnen, bei den Pyro-Verfahren ist ja auch so, es zahlt der die Pyro hochhält und nicht in wessen Stadion das passiert. Ich verstehe es ehrlicherweise nicht ganz. Und ich glaube, den Dynamo-Verantwortlichen geht es ein Stück weit genauso und deswegen wollen die einfach mal eine klare, und ich sage es auch jetzt an der Stelle, eine faire Verhandlung und dann Tatsache vielleicht auch eine Strafe, die man dann hinnehmen muss. Aber bisher hat man so das Gefühl, dass das Verfahren komisch abläuft, um nicht zu sagen unfair.
Und nochmal eine Nachfrage, wenn das alles so schlimm gewesen ist am 4. April. Also das war ja auch nicht schön. Da gibt es sicherlich keine zwei Meinungen. Aber wenn das so schlimm gewesen ist, wie es der DFB jetzt macht, warum setzen wir dann dieses Spiel, was es ja in der kommenden Saison gibt, soweit ich weiß, zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC, von der Liga, also von der Bundesliga, wie sie jetzt heißt, früher DFL, die ja aber eng verknüpft ist mit dem DFB und den Gerichtsorganen, warum setzen wir das dann gleich wieder Samstagabend an?
Ja, das muss man an der Stelle nochmal sagen, für den einen oder die andere, die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt ein Wiedersehen im September, ganz reguläres in der Liga. Und es wird nicht etwa irgendwie Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag gespielt. Nein, wir spielen wieder Samstagabend 20.30 Uhr. Und da, wie hast du es beschrieben, beim DFB haben sie einen besonders feinen Humor oder eine besondere Art für Humor. Aber man kann es eigentlich nur mit Beißen im Spott und Ironie nehmen, aber es ist eigentlich viel zu ernst. Also es ist so wenig Feingefühl bei der Ansetzung. Jetzt will ich wieder dem DFB eine Brücke bauen und sagen, vielleicht gab es gar keine andere Möglichkeit. Und dann will ich die Brücke aber selber einreißen und sagen, das kann aber so nie sein. Also es kann nicht der einzig mögliche Termin sein. Dann hörte ich aber, dass es auch ein Wunsch des Fernsehens gewesen sein
soll. Na logisch, das ist doch logisch. Was denkst du, was am 4. April für eine Einschaltquoten kam? Und die ganzen überregionalen Medien, die machen sich natürlich einen Latz um, wenn das Spiel stattfindet. Aber ich glaube ganz sicher, ich will jetzt die Hand nicht ins Feuer legen, aber ich lege sie nah ran ans Feuer, da wird nichts passieren am 19. September. Und trotzdem, wenn du darüber mal nachdenkst und da fragt sich jeder, hey, ihr bestraft hier alles, ihr sagt, wie furchtbar das gewesen ist. Aber dann denke ich mir, die verlangen ja auch immer Konsequenzen von den Vereinen und von allem Möglichen. Aber dann müsste ich doch als Verband oder als Liga auch eine Konsequenz ziehen, indem ich das Spiel zu einer Zeit ansetze, wo ich einen besseren Blick auf die ganzen Vorfälle habe. So. Und die Polizei sagt offenbar, nö, prima, könnt ihr sein Abend machen, ist kein Problem.
Ich bin mir gar nicht sicher, am Ende sind sie bei der Polizei genauso entsetzt. Und wenn das aber so wäre, dann würde das ja heißen, dass die Fernsehsender am Ende doch die Anschlusszeiten diktieren. Puh, das ist natürlich dann auch starker Tobak, wenn Sicherheitsbedenken hinten angestellt werden, damit die Einschaltquote stimmt. Andererseits, Jens, boah, nach dieser XXL-WM und was da alles passiert ist, halte ich ja im Profifußball gar nichts mehr für ausgeschlossen.
Jetzt hast du doch nochmal über die WM gesprochen. Ich wollte schön rausgehen. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, dass man bei Dynamo entdeckt und gemerkt hat, das mit dem Zimmermann und dem Gonter, das ist eine gute Sache. Das ist ein gutes Tandem.
Ja,
die absolut. Die funktionieren wahrscheinlich noch besser als Umbreit und Meier auf der Auswärtsfahrt.
Diese Nachricht genau erreichte uns nämlich Freitagnachmittag. Kurz vorm Ziel in Windischgarsten kam die Meldung, Dynamo verzichtet künftig auf einen dritten Geschäftsführer und setzt weiter auf das Duo Zimmermann und Gonter und möchte die zweite Führungsebene stärken, also so Richtung Abteilungsleiter und so weiter. Aber die Nachricht des Tages oder die Nachricht in der Mitteilung war natürlich, es wird keinen dritten Geschäftsführer, man muss ja oder soll ja heutzutage immer personalisieren, es wird keinen Nachfolger für David Fischer geben.
Aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Ich sag immer, drei ist einer zu viel, weil da hast du immer schwierige Konstellationen und ich verstehe den Hintergrund, warum man das damals gesagt hat, dass man einen dritten Geschäftsführer bräuchte. Und dafür gab es sicherlich auch ein paar Punkte, die dafür gesprochen haben. Aber jetzt aus der Erfahrung, die man da gemacht hat mit diesem Dreiergespann und das, was man jetzt sieht, finde ich, hat man die richtigen Folgen daraus gezogen. Und gefällt mir auch gut aktuell, was der Aufsichtsrat da entscheidet. Also ist alles klar und plausibel und macht Sinn.
Vor allen Dingen sieht man gerade, dass Zimmermann und Gonter echt gut zusammenarbeiten. Und selbst wenn ich meinte, man bräuchte jetzt doch einen dritten, würde ja jetzt wieder jemand dazukommen. Jetzt müsste man wieder jemanden finden, der zu beiden passt. Und das ist ja praktisch fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann jetzt zu sagen, wirklich mal aus der Entwicklung heraus zu sagen, die beiden funktionieren so, dann machen wir halt im Zweifel, nehmen wir einen Abteilungsleiter mehr. Oder einen zweiten Abteilungsleiter, also diese zweite Führungsebene. Lassen die beiden das Ding führen, die kommen klar miteinander. Das ist Tatsache, so eine 1-zu-1-Konstellation. Es kann also nie diese 2-zu-1 und das dritte Rad am Wagen. Was gibt es denn alles für Sprüche? Diese Konstellation kann es halt einfach nicht geben. Finde ich auch eine überfällige oder auch eine richtige Entscheidung. Und es ist auch gut, dass es so abgeräumt ist, weil irgendwann wäre auch das Thema wieder virulent geworden. Also alles gut.
Was wäre es geworden?
Sagt man nicht virulent?
Schön. Nö, klar. Virulent. Das wäre virulent geworden. Tino, wir werden nächsten Donnerstag virulent, um es mal mit deinen Worten zu sagen. Wir erscheinen nicht zum traditionellen Mittwoch, weil uns gibt's ja Mittwochabend erstmal live aus dem großen Garten.
Ich ziehe ja erstmal virulent zurück, weil wir sind ja nicht im medizinischen Kontext. Und bei uns geht es nicht um Ansteckung oder um Krankheitserregen oder um giftig, okay. Sondern das Thema wäre irgendwann wieder aufgeploppt, um es mal richtig schön platt zu sagen. Mhm. Aber es ist nie unser Thema, Jens, weil wir sind zwei, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast mit Jens Umbreit und Tino Meyer, nächste Woche Donnerstag, weil wir am Mittwochabend in Florasgarten bei Schwarz-Gelb der Live-Talk unserer großen Saisonvorschau uns beide auf der Bühne treffen.
Tino, darauf freue ich mich. Wir werden auf jeden Fall mit Thomas Stamm über die neue Saison sprechen. Mal schauen, was der uns zu sagen hat und wie er bislang die Saisonvorbereitung seiner Schwarz-Gelben sieht.
Genau, wir werden natürlich die Frage stellen, ob wir Härtefall oder Härtefälle sagen sollen oder ob es doch Luxusprobleme sind oder ob alles gar nicht so, wir als Journalisten, das wieder dramatischer oder schwieriger sehen, als es tatsächlich ist.
Saisonziel?
42 plus.
Wir haben auch klar gesagt, am Ende sind es, glaube ich, 41 Punkte gewesen. 42 wären schön, das ist ein Schritt nach vorne. Und wann wir diese 42 haben, ist mir relativ egal. Und dann kann man die Frage, oder können die Fans dann, wenn wir diese 42 haben, dann kann man über alles sprechen. Und wenn dann aber halt die Runde schon durch ist, weil wir am letzten Spieltag wieder 42 haben, dann müssen sie mich in der Sommerpause kontaktieren. Aber dann nehme ich wahrscheinlich nicht ab.
Ist auch schon klar, ne? Das hat er schon gesagt. Aber man würde ja sagen, in Verträgen würde man sagen, da war ein Sternchen, so eine kleine Klausel dran. Er hat dann noch im Nachsatz gesagt, mal sehen, wann wir sie erreichen. Ihm ist Tatsache jeder Zeitpunkt recht, auch der letzte Spieltag. Aber da hörte ich oder fühlte ich so eine Hoffnung, dass das auch schon am 27. Spieltag passieren kann. Und dann gäbe es noch 7.
Dann kann man ihn ja vielleicht nochmal nachfragen, wenn es nach der Saison ist. Mal schauen. Gut, Tino, ich wünsche dir eine gute Zeit.
Dankeschön, Jens.
Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder.
So machen wir es in Floras Garten. Bis dahin, ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.